Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, die Sonne scheint, es riecht nach frisch gemähtem Gras. Da wisst ihr schon, ich bin entweder im Schlaraffenland oder Alex Schlüter hat sich gedacht, er öffnet heute mal die Pforten der KMD Außenstudios Hamburgo. Ja. Die Casa de Schlüter ist heute Aufzeichnungs- und Tatort für Kicker Meets the Zone. Danke für die Einladung, Alexander. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ich muss dich direkt zum Einstieg korrigieren. Ich habe dich nicht eingeladen. Aber trotzdem schön, dass du hier bist.
Stimmt, es ist wieder der alte Klassiker von wegen, der Zander hat sich selber eingeladen.
Ja, ich überlege, ob ich vorbeikomme. Ich glaube, so ungefähr war der Wortlaut. Und jetzt ist er hier. Schön, dass ihr mit dabei seid. Neue Daumen Folge hoch. Kicker meets the Zone. Ja, wir sitzen tatsächlich mal wieder zusammen in meinem Wohnzimmer. Wir blicken auf die Wand, die ja, ich nicht selber designt habe. Deswegen ist sie kreativ und schön geworden. Aber wir können ja jetzt sehr viel kreativen Inhalt liefern.
Ja, vor allem muss ich mir irgendwie noch die perfekte Sitzposition hier überlegen, weil ich habe mich jetzt von dir weggewendet, weil ich so in die Sonne meine Füße halten wollte.
Ja, mach ruhig kurz. Ich kann in der Zeit erzählen,
wir haben kurz überlegt, Alex hat vorhin vorgeschlagen, ob wir auf dem Balkon aufnehmen wollen. Es war schon verlockend. Ne?
Wir haben Balkon noch mit G?
Ich schreibe Balkon mit, so heißt das halt bei uns. Wir haben uns dann aufgrund der Audioqualität und vorbeifahrender Autos und so dann doch dafür entschieden. Aber eigentlich, es ist schon verlockend, zumal der Balkon ist wirklich in Griffweite. Also wir müssten nur 2 Schritte machen und wären draußen. Ja. Aber das habe ich mir nicht getraut, weil es klingt dann vielleicht doof.
Wenn du nachher wieder mit dem Zug zurückfährst, ne?
Im Zug, wie man bei uns sagt.
In was für einem, wo sitzt du drin? Das Ding, in dem du drin sitzt. Was ist es? Fängt mit W an.
Waggon.
Heute gibt es eine Folge zum 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir können über einige Spiele reden, bei denen ich vor Ort gewesen bin, denn ich hatte ein arbeitsreiches Wochenende, bin gestern Abend aus Berlin zurückgekommen.
Ist euch mal aufgefallen, dass der Schiller das immer so unglaublich raushängen lässt? Ich hatte ein arbeitsreiches Wochenende.
Ja, ich
habe auch gearbeitet.
Ja, gut, aber...
Ja, was denn aber?
Ja, aber das hatte nichts mit der Fußball-Bundesliga zu tun, oder? Habe ich das übersehen?
Nee, aber ja. Arbeit ist es trotzdem.
Ja, dann musst du einen Basketball-Podcast eröffnen, um über deine Arbeitsinhalte zu reden vom Wochenende. Ich war bei wichtigen Events, zum Beispiel dem absoluten Klassenerhaltsduell. Das ist das richtige Wort, das ich auf der Zielgeraden noch gefunden habe, zwischen Berlin und Stuttgart. Samstag habe ich einfach nur geguckt. Und am Freitag war ich bei Wolfsburg gegen Mainz, in der alten Heimat also.
Und es bleibt trotzdem dabei, dass du sagst, es war ein stressiges Wochenende, wo du Samstag frei hattest.
Nö, was heißt frei? Also zumindest verkaufe ich das hier der Person, die diese Wand kreativ designt hat, so dass das natürlich auch weiterhin bezahlt mein Beruf ist, die Fußballspiele anzuschauen. Unter anderem Bayern gegen Dortmund, da wollen wir natürlich auch ausführlich drüber reden. Ja. Aber ihr habt es schon gesehen, wichtig ist, dass wir mit dem Mann sprechen, der... Ja, schlechter gelaunt nicht sein könnte. Ich bin mal gespannt. 0-5 verloren hat gegen den VfL Wolfsburg. Ich habe ihn am Freitag nach dem Spiel interviewt. Ich habe die leichte Hoffnung, dass sich seine Laune ein bisschen gebessert hat. Bo Svensson, Cheftrainer von Mainz 05, ist heute unser Hauptgast.
Freuen wir uns sehr. Wir werden dann...
Wir haben noch einen Nebengast.
Ja, genau. Wobei, das würde ich gar nicht so sagen. Wir werden dann auch nochmal uns mit der Lage im Tabellenkeller beschäftigen und da vor allem auf Arminia Bielefeld schauen. Die haben es ja wieder so hingekriegt. Letzte Woche, gerade war dieser Podcast aufgezeichnet und ausgestrahlt. Da gab es die Veränderung auf der Trainerposition. Frank Kramer ist nicht mehr da. Wir klingen nachher mal bei Kicker-Reporter Michael Richter durch, weil die Arminen ja nun am Wochenende auch den nächsten Rückschlag haben hinnehmen müssen.
Sagt Hauptmoderator Benjamin Zander. Als Nebenmoderator kann ich noch ein bisschen was zu diesem Spiel, das ich da Freitag auf The Zone erlebt habe, erzählen. Wolfsburg mit einer der besten Saisonleistungen, ich möchte fast sagen der besten Saisonleistung, wobei bei Wolfsburg ist das so schwer einzuordnen, weil sie ja im Moment die Hop-Top-Mannschaft schlechthin sind.
Auf jeden Fall haben sie fantastisch gut gespielt.
Der Wahnsinn, ne?
Das ist sensationell. Warte mal, ich habe es mir irgendwo notiert. Letzte 4 Spiele, 0-3 in Augsburg, 4-0 gegen Bielefeld, 1-6 in Dortmund und jetzt 5-0 gegen Mainz.
Wolfsburg, Spannung können die anderen. Mhm. Sie haben wirklich richtig gut gespielt. Wir werden natürlich gleich noch aus Mainzer Sicht analysieren, was da schiefgelaufen ist. Und natürlich begünstigte auch die relativ frühe rote Karte, über die müssen wir dann mit Bo Svensson auch noch reden.
Oh ja,
das was da gelaufen ist. Aber ich möchte es nicht kleinreden. Wolfsburg, obwohl ich eher die Mainzer favorisiert hätte, warum kann ich gleich noch begründen, mit einem nicht nur sehr, sehr klaren Sieg, was das Ergebnis angeht, sondern auch einem hochverdienten. Es hat sehr, sehr viel funktioniert. Vielleicht nochmal vorweg, warum hatte ich eher das Gefühl, dass es ein Spiel, das Mainz liegt? Wolfsburg war ja aus einem Wochenende gekommen, an dem man historisch, da schlackert auch Freddy Tappe mit den Ohren, einen der Tiefstwerte in Sachen Laufleistung aufgestellt hat, unter 100 Kilometer im Spiel gegen Borussia Dortmund. Und dann schaut man auf den Spielplan und sieht, da kommt Mainz in die Autostadt. Und das ist ja nun eine Mannschaft, die genau in solchen Bereichen besondere Stärken hat. Das heißt also, wenn man mich vorher hätte tippen lassen, was man mich zum Glück aufgrund der vielen Wettbüro-Hausverbote nicht mehr lässt, dann hätte ich ja gesagt, Mainz holt sich die drei Punkte. Es kam komplett anders, unter anderem auch deswegen, weil das System von Florian Kohfeldt sehr, sehr gut gegriffen hat. Er hat eine durchaus neue Funktion bzw. Formation gefunden, wieder zurück auf Viererkette. Hatte damit zu tun, dass Lacroix verletzt gewesen ist, konnte nicht mit dabei sein. Also Viererkette Baku, Bornau, Brooks und Roussillon. Dann eher, ich weiß gar nicht, was würdest du sagen? Defensiver ist jetzt eigentlich auch Quatsch, denn Arnold ist ja ein spielender Sechser, der die Position alleine bekleidet hat und die beiden Schlüssel waren dann Schlager und Gerhard, die Achterpositionen eingenommen haben, die aber im Spiel dann sehr, sehr variabel, vor allen Dingen auch immer wieder weit vorne auf die höchste Linie schieben sollten, während sich Wind und Kruse, die nominell jetzt erst einmal, ich hoffe, ihr kommt mit, ein bisschen weiter vorne positioniert gewesen sind, als die flexiblen Spieler eingesetzt wurden. Also die haben sich positioniert mal als Wandspieler, das hat Jonas Wind sehr, sehr gut gemacht, mal natürlich als komplett freier Spieler, wie das Max Kruse halt gerne macht, auch mit einem großartigen Auftritt und ganz vorne drin dann Lukas Metscher als klassischer Neuner, als Abnehmer von dem, was da auch kommen sollte, weil Wolfsburg immer wieder mit tollen Angriffen, guten Spielverlagerungen, gerade über die beiden Außen Baku und Roussillon, Mainz in der Anfangsphase richtig hergespielt hat.
Und das ist das Wichtige, ne? Also ja, nach 21 Minuten gibt es eine rote Karte und spielt eine Mannschaft in Unterzahl, Elfmeter wird verwandelt, steht 2-0. Aber das Wichtige, die Quintessenz aus Florian Kohfeldts Sicht, glaube ich, aus diesem Spiel sind die ersten 20 Minuten, wo man das gegen 11 Mainzer extrem gut schon gemacht hat, ne? Weil danach ist Mainz einfach, wenn wir gleich mit Bo noch drüber reden, in Einzelteile zerfallen. Aber diese 20 Minuten 11 gegen 11, die waren eine Blaupause dafür, wie es gehen muss bei Wolfsburg und wo du dich echt fragst, was sie dann da teilweise in den letzten Wochen gemacht haben.
Elfmeter Entstehung, ich glaube, weil das Regelwerk keine andere Interpretation zulässt, wir können relativ schnell festhalten, das ist eine ganz klare Situation, nämlich auch wenn es die ärgerliche Doppelbestrafung ist, Elfmeter und Rot. Warum? Weil er am Trikot zieht und es geht ja immer darum, ob er versucht, bei diesem Foulspiel eigentlich zu klären, ob er den Ball spielen will. Kannst du mit den Händen nicht machen, wenn du am Trikot festhältst. Darum ist es eben eine richtige rote Karte. Aber hast du den Kontakt von Max Kruse vor dieser Situation vor Augen? Das war für mich mal wieder Weltklasse Kruse.
Ja. Also auch dann danach noch, ne, bei den Sachen, die er danach auch noch gemacht hat, bei den Toren. Ja, es ist halt einfach ein richtig guter Fußballer. Also das sieht man, das scheint immer wieder durch. Ja. Kicken kann der Typ.
Wobei ich sagen muss, über das komplette Spiel fand ich Jonas Wind sogar noch ein bisschen besser.
Ich hoffe übrigens, dass alle Windwitze jetzt langsam mal gemacht sind. Also es ist immer noch so, dass auf jedem Portal irgendwo noch ein neuer Wind nochmal rauskommt. Earth, Wind and Fire und bla bla bla. Aber der ist auch gut. Der gefällt mir auch. Also ich habe jetzt nicht so viele Spiele wahrscheinlich von Wolfsburg gesehen in dieser Saison über 90 Minuten wie du, wo er dann auch mit irgendwie von der Partie war. Aber ich mag den in seiner Mischung ich mag den in seiner Mischung aus Größe, aber halt nicht nur Wandspieler, sondern beweglich und der hat viele Elemente, die mir gut gefallen.
Ja, da habe ich ihn auch, als er zu Wolfsburg gewechselt ist, zu Beginn ein bisschen falsch eingeschätzt, denn er ist eben nicht als Weghorst-Ersatz klassischer Neuner geholt worden, sondern, und das zeigt ja jetzt auch das System, das Florian Kohfeldt spielen lässt, umso deutlicher, er ist in einer hängenden Rolle zusammen mit Kruse und vorne drin ist dann Metscher und das habe ich ihm von der Grundstatur einfach nicht zugetraut. Aber er ist einer dieser großen Leute, die ich immer werden wollte, nämlich trotzdem technisch beschlagen und so dann auch mal in der Lage, am Boden was zu machen. Aber er hat eben auch die Physis, um dann als Wandspieler zu agieren. Also ich fand das sehr, sehr stark. Insgesamt sehr gelungener Auftritt vom VfL Wolfsburg. Zweite Halbzeit hat man dann halt so ausplätschern lassen.
Ja, ja. Ich erlaube dir hiermit jetzt offiziell Wolfsburg aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Ja. Jetzt ist es dann tatsächlich angebracht. Ja. 9 Punkte.
Wenn auch nicht offiziell und wenn auch ein Florian Kohfeldt natürlich nach dem Spiel noch nicht gesagt hat, jetzt ist es durch, aber das sagst du eben als Trainer auch nicht, das Aufatmen oder das Durchpusten, das war dann trotzdem über die Stadtgrenzen hinaus zu hören. Und jetzt müssen wir über Mainz reden.
Da bin ich wirklich mal gespannt, in welcher Stimmungslage wir Bo Svensson gleich erwischen. Er war relativ kurz angebunden im Interview bei dir nach dem Spiel, was nachvollziehbar wäre, ich wäre gar nicht erst gekommen.
Ja, aber er macht das immerhin beruflich. So, liebe Leute, jetzt haben wir unseren heutigen Gesprächsgast in der Leitung, der im Moment keine leichte Zeit hat. Ihr werdet jetzt denken, na klar, sein Verein hat gerade am letzten Spieltag 0-5 verloren, aber es gibt dann noch etwas, was er uns gerade schon im Vorgespräch ein bisschen angedeutet hat. Ich grüße Bo Svensson in Mainz und sage, Mensch, lieber Leidensgenosse, was machen die Pollen?
Die ist im Moment auf jeden Fall präsent, sehr stark bei mir. Das ist immer so diesen Zeitpunkt im Jahr nicht so angenehm. Aber ich kann halt nicht den Frühling so genießen, leider.
Was bist denn du genau für ein Allergiker? Weil tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir es hier in dem Podcast schon mal besprochen haben, ich bin da totaler Leidensgenosse, seit vielen, vielen Jahren schlimmer Allergiker. Ich habe aber so eine Hypersensibilisierung gemacht und bei mir sind jetzt die Pollen, die so am Jahresanfang kommen, weg. Also zumindest reagiere ich nicht mehr allergisch drauf. Und bei mir geht es erst so im Mai so richtig los. Dafür dann auch so 3-4 Wochen richtig schlimm. Ist bei dir deutlich früher, ja?
Ja, das ist genau umgekehrt. Also irgendwann im Mai ist es hoffentlich auch für mich vorbei. Aber ich bin bei Birke und alles, was in Verbindung mit Birke dann kommt, da gibt es auch ein paar Ernährungssachen und so weiter, die nicht so gut sind zu essen. Deswegen, ja, nicht so schön, aber wie gesagt, im Mai bin ich da durch, hoffentlich.
Ich habe zum Thema Allergien selber nichts beizutragen. Also ich bin da Gott sei Dank bislang verschont geblieben, aber ich habe schon gehört, dass das jederzeit über mich einbrechen kann, dieses Phänomen. Aber ich habe mit einem sehr guten Kumpel damals jahrelang zusammengespielt und der hatte eine Grasallergie. Also Fußballspieler mit Grasallergie. Hatte nicht Ilkay Gündoğan das auch? Hat er uns das nicht erzählt, dass der auch so eine Grasallergie? Okay,
deswegen grätscht er nie, jetzt weißt du es.
Deswegen spielt er so gut, weil er versuchen muss, so weit wie möglich weg vom Rasen zu sein.
Also dann, Bo, fasse ich mal zusammen. Schwierige Zeit für dich im Moment mit der Allergie und dann verliert ihr 0-5 am Freitagabend in Wolfsburg, da haben wir uns zuletzt gesehen und dann frage ich mich doch, jetzt ist Montag, wie verläuft dann das Wochenende im Hause Svensson? Ist es schwierig von der Stimmung oder konnte deine Familie dich ertragen?
Ja, das war bestimmt nicht allzu schön, aber wie gesagt, also ich habe auch eine Vorbildfunktion gegenüber meinen Kindern und die können nichts dafür, dass wir uns so schlecht angestellt haben Freitagabend und meine Frau auch nicht. Und deswegen hoffe ich, dass ich das einigermaßen gut hingebracht habe, dass die nicht so viel darunter gelitten hat am Wochenende.
Wie ist das? Du hast drei Söhne, richtig?
Ja, also, ja, nur zwei von denen wohnen immer noch bei uns zu Hause.
Und sind sie so Fußball interessiert, dass das dann doch Thema ist? Also kann ja Vor- und Nachteil sein, stelle ich mir jetzt vor. Wenn ihr gewinnt, ist natürlich super, dann kannst du ihnen erzählen, was du alles toll gemacht hast. Aber wenn du vielleicht gar keine Lust hast, drüber zu reden, haben sie trotzdem Fragen.
Ja, also die sind schon sehr fußballinteressiert. Der Jüngste ist 11 und das ist immer so einfach, weil er natürlich sehr mitfiebert und meine Frau ihn trösten muss, wenn wir mal so eine Klatsche bekommen wie am Freitag fragt, ob der Papa jetzt entlassen wird und so weiter.
Oh nein.
Ja, aber das ist deswegen, wenn ich nach Hause komme, habe ich auch eine Verantwortung, da den gegenüber.
Kannst ich glaube, Alfred heißt er, ne? Der Jüngste. Alfred, wenn du uns hörst, der Papa wird nicht entlassen.
Keine Sorge, keine Sorge. Keine Sorge. Ja. Der Saisonziel ist doch längst erreicht. Aber da stellen sich mir zwei Fragen. Zum einen, hast du einen Unterschied bei dir festgestellt im Vergleich zu den vielen Jahren, wo du Profi warst, dass du mit Niederlagen als Trainer schlechter oder besser umgehen kannst?
Ich würde sagen, anders. Also die neigen, also als Spieler finde ich, es war genauso schlimm zu verlieren, aber du hast nicht die Niederlage so lang mit dir herumgetragen, wie es halt ist als Trainer, finde ich. Also du machst dir echt viel mehr Gedanken darüber danach. Also Spieler warst du sehr verärgert, möchte natürlich keine Spiele verlieren, aber wenn das nächste Training oder übernächste Training dann da ist, dann ist halt der Fokus auf was kommt. Und da finde ich als Trainer, da trägst du schon im Rucksack mit dir rum ein bisschen länger.
Und zweite Anschlussfrage, als deine Kinder noch kleiner waren und auch noch nicht so ganz gecheckt haben, was du eigentlich beruflich machst, wie hast du ihnen dann erklärt, warum der Papa gerade mal übel gelaunt oder traurig ist? Weil ich könnte mir vorstellen, also ich habe keine Kinder, noch keine Kinder, dass die das vielleicht dann auch gar nicht verstehen und sich denken, was ist denn mit dir?
Also die sind auch alle drei keine allzu gute Verlierer. Das haben die schon von früh verstanden. Das hängt irgendwie damit zusammen. Vielleicht haben die auch irgendwas von mir da gelernt, dass man sehr böse sein soll, wenn man verloren hat. Keine Ahnung. Nee, aber das finde ich, da habe ich nie ein Problem damit gehabt. Okay. Also nur in der ganzen Verarbeitung habe ich dazugelernt über die Jahre, dass es oft ein Spiegelbild von dir selbst ist, wie deine Kinder halt mit Widerständen umgeht, zum Beispiel wie Niederlagen. Das ist halt auch manchmal ein Reality-Check als Eltern, wenn man sich aufträgt über wie die Kinder sich verhalten oder einige Sachen lösen, dann ist es oft, weil die es bei den Eltern genauso auch gesehen hat. Da kriegst du den Spiegel sehr vor die Nase gehalten. Und das ist schon auch eine harte, aber auch eine gute Lernprozess.
Ich wollte gerade sagen, davon kann man ja auch profitieren. Benni und ich haben vorhin festgestellt, dass wir beide, Schande über unsere Häupter, noch nie in Mainz gewesen sind. Ich frage mich, wie ist denn der gemeine Mainzer, den du ja viel, viel besser kennst als wir offensichtlich, wenn du dann jetzt zum Beispiel am Wochenende nach so einem Spiel zum Bäcker gehst, ist er dann einer, der dann auch mal mit dir schimpft oder der sagt, weiter so, wenn er hinter dir in der Schlange steht, Kopf hoch, du wirst nicht entlassen, es geht weiter. Wie ist der Mainzer, der typische?
Liebe Hörer, Alex Schüter hat mir gerade auf die Schulter geklopft, um das zu untermalen.
Ich habe das besonders laut gemacht, damit es der Hörer hört.
Also ich gehe dann gar nicht zum Bäckerei, weil ich weiß, dass alle Mainzer dann böse sind. Nein, ich finde schon, und deswegen habe ich auch sehr, sehr gut auch als Spieler zu Mainz gepasst. Dass natürlich wollen die Leute hier in der Stadt sehr gerne, dass wir gewinnen und erfolgreich sind, aber in erster Linie unterstützen die einfach ihre Mannschaft und in dem Fall auch den Trainer, selbst wenn auch mal ein paar Fehler gemacht haben. Und klar, kommen vielleicht auch ein paar kritische Töne, was auch absolut in Ordnung ist, aber es ist wirklich, so wie ich das wahrnehme, am meisten unterstützend. Und wenn ich zum Beispiel auch jetzt, seitdem wir wieder Fans im Stadion haben, die Leute sehen, die uns unterstützen, ist das schon sehr sinnbildlich, wie die Mainzer auch drauf sind. Die mögen ihre Fußballmannschaft und unterstützen die auch in schwierige Zeiten. Und auch wenn der Trainer mal eine schwierige Zeit hat oder einen Moment hat, dann unterstützen die auch im Großen und Ganzen ihn. Also es ist schon ein Volk, die Fußball liebt, aber auch eine gesunde Distanz auch zum Geschäft haben.
Ich stelle mir gerade so schön vor, wie der Bäcker dann mit so vier so Brötchen, guck mal hier in der Viererkette, das hätten sie dann da drüben. Aber gut, vielleicht ist da ist die,
hätten
da
sie dieses Fantasie, Brötchen eingewechselt, wäre alles anders gewesen.
Da geht die Fantasie mit mir durch. Diese ganze Beziehung von dir zu Mainz, die ist ja schon speziell. Also mit den 2 Jahren Liefering als Unterbrechung, als Spieler und Trainer, 13 Jahre Mainz, als du damals beim FSV unterschrieben hast. Das ist jetzt ein Weilchen her. Und dann hast du die Stadt dir angeguckt, du hast den Club kennengelernt. Hattest du da auch nur im Ansatz den Gedanken, das hier könnte meine Heimat werden für so viele Jahre?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich bin aufgewachsen in Kopenhagen und war da, bis ich nach Gladbach gewechselt bin mit 26, glaube ich. Und das war meine Heimat immer. Und ich habe gesagt, das ist ein kurzes Intermezzo im Ausland und dann kehre ich wieder zurück. Aber so wie es halt im Leben manchmal läuft, dann kannst du dich das alles nicht planen und das ist dann nicht so gut am Anfang gelaufen, aber mit der Zeit immer besser und dann aus ein paar ein bisschen Zufall und wie die Dinge halt so laufen, ist es dann so entstanden, auch mit der Trainerkarriere danach. Das habe ich mir auch vorgestellt, also spätestens wenn ich aufhöre so spielen selber, dann kehre ich wieder zurück zum Heimat. Und dann kamen, wie gesagt, ein paar andere Sachen, die dazu geführt haben, dass wir hier geblieben sind und auch sehr, sehr gerne hier sind und dass ich auch sehr, sehr gerne in Mainz als Trainer arbeite. Aber hätte jemand mir vor 15 Jahren das gefragt, dann hätte ich ihn sehr wahrscheinlich für verrückt gehalten.
Und stimmt es, weil du es gerade angesprochen hast, dass du auch gar nicht direkt den Plan gehabt hast, als du die Spielerkarriere beendet hast, Trainer zu werden, sondern da waren auch erstmal Gedanken zu studieren, Lehrer zu werden? Habe ich das richtig mitbekommen?
Nee, nicht ganz. Also das ist schon auch ein bisschen aus dem Kontext. Also ich bin gefragt, was hättest du gemacht, wenn du nicht Fußballtrainer geworden bist? Und dann habe ich gesagt, dann hätte ich mir vorstellen können, Lehrer zu werden. Auf jeden Fall gerne mit jungen Menschen zu arbeiten. Aber ich dachte eigentlich, dass ich meine aktive Fußballkarriere in Dänemark fortsetzen würde. Aber bei dem Verein, wo ich vielleicht weiterspielen sollte, die sind dann abgestiegen. Und dann habe ich gesagt, nee, zweite Liga in Dänemark, das mache ich doch nicht mit. Und weil ich dann ein paar gute Gespräche hatte, zum Beispiel mit Christian Heidel und auch mit Thomas, die mir halt aufgefordert haben, mit dem Trainergeschäft anzufangen, habe ich gedacht. Und dann kam halt dieser Zufall, dann kam der Kasper Juhlmann, der dänische Trainer hier in Mainz, und der hat mir auch gefragt, du kennst jetzt die Spieler, ich komme als ein ausländischer Trainer und du konntest selbst Bindeglied sein, es wäre auch gut für dich, da reinzuschnuppern. Das ist eine lange Geschichte, es ist halt viele, viele Kleinigkeiten, die da gepasst haben, dass ich am Ende gesagt habe, jetzt ist auf jeden Fall vielleicht der beste Zeitpunkt, das auszuprobieren, ohne dass ich mir jetzt einen Karriereweg da vorstelle, wo ich 5 Jahre oder wie lange es halt danach war, wo ich Bundesliga-Trainer geworden ist. Das ist so Schritt für Schritt entstanden bei mir.
Also, da würde ich noch einmal in Richtung Familie zurückfragen, weil das kenne ich aus meinem eigenen Leben auch, ja gut, ich sitze an der Seitenlinie, wenn die Spiele so laufen, aber ich habe halt ähnliche Wochenendarbeitszeiten wie du. Muss man das mit der Frau intensiv besprechen, wenn man jahrelang als Spieler am Wochenende viel beschäftigt ist und dann mit der Idee kommt, das mache ich jetzt genauso weiter, nur als Trainer?
Ja, das muss man schon.
Da wär der Lehrer wahrscheinlich das einfachere Gespräch gewesen.
Ja, genau. Also weil es ist der Fußballbranche, wie gesagt, ist man am Wochenende immer unterwegs. Das ist da, wo die Kinder halt frei hat. Da hast du nicht viel Zeit zu verbringen mit der Familie. Das müssten wir schon abklären. Aber da war in so vielen anderen Sachen auch Unterstützung da. Also sie hätte sich das auch gut vorstellen können, dass ich als Trainer arbeite. Der am meisten Überzeugung gebraucht hat, war eigentlich mir selbst.
Ja? Ah ja, okay. Ja. Auch weil du, will ich nochmal nachhaken, auch weil du selber gesagt hast, vielleicht wäre was anderes ja auch mal ganz schön, oder war schon klar, Fußball ist immer im Zentrum deines Lebens?
Nee, genau, dass Fußball nicht immer im Zentrum meines Lebens, so wie ich mir es selbst wahrgenommen habe und vorgestellt habe. Da war ich ja auch am Ende meiner aktiven Karriere echt satt von der ganzen Branche. Also mein Körper war durch, mental war ich durch. Ich habe gedacht, ich glaube auch, dass bei mir in der Persönlichkeit andere Qualitäten dann steckt, die ich halt auch versuchen sollte, vielleicht woanders zur Geltung zu bringen. Und es wäre mal interessant, was ganz anders zu machen, um mir neu zu beweisen. Und der Fußballwelt ist schon speziell. Und Und deswegen für meine Persönlichkeit habe ich immer gedacht, dann verlasse ich diese Welt und ja, Lehrer oder was weiß ich, dass ich da mal geworden bin, hatte ich auf jeden Fall die Lust, andere Qualitäten, andere Teile von meiner Persönlichkeit einfach ja, zu nutzen und zu gucken, ob die auch mal gut genug wäre, einfach was ganz anders zu machen. Das war vielleicht die allergrößte Ding, die ich erstmal so mir selbst überzeugen müsste.
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie nahtlos es dann vom Spieler zum Trainer überging. Wenn du sagst, dass du auch mental dann erstmal satt warst, habt ihr irgendwie mal einen ausgedehnten Urlaub gemacht? Hast du mal einen Break gemacht, wo dann auch wirklich mal eine Weile, oder wie schnell ging das ineinander über?
Das ging schon ziemlich schnell. Also das war eine normale Sommerurlaub, wo ich dann einige Gespräche hatte, weil der Thomas als Trainer gegangen bin und der Neue, der Kasper, hier anfangen sollte. Und hatte ich ein paar Gespräche mit die Verantwortlichen hier, mit Kasper. Und dann bin ich einfach angefangen, ohne zu wissen, auf was mir wartet. Was ich aber ziemlich schnell gespürt habe, war schon, dass die Arbeit als Trainer und hinter die Kulissen ein ganz anderer ist. Du brauchst schon andere Fähigkeiten, als die ich als Spieler immer gebraucht habe. Es ist natürlich der gleiche Geschäft, aber es ist eine ganz andere Aufgaben, die einfach auf dich zukommen. Und das hat mir schon ziemlich schnell mitgenommen und ich fand das sehr, sehr interessant. Und gleichzeitig hatte ich auch, sage ich mal, sehr lange immer noch Zweifel, dass es der richtige Weg für mich zu gehen wäre.
Hast du da Sachen an dir entdeckt, bei denen du vielleicht nur geahnt hast, das sind Qualitäten, die ich in mir habe, weil du es jetzt so ein paar Mal angedeutet hast, die du jetzt als Trainer auslebst und vielleicht auch wirklich als Stärke für dich entdeckt hast?
Das auf jeden Fall. Also das finde ich ist einer die spannendste Sachen überhaupt mit diesem Trainerjob, ist, dass ich lerne extrem viel über mich selbst und ich auch finde, dass sich mir da entwickelt hat. Zum Beispiel, wie verarbeite ich die Niederlagen besser gegenüber meiner Familie. Aber als Spieler ist es halt so, du setzt dich sehr, sehr viel, das ist halt sehr ego geprägt. Du bist der wichtigste Mann, du sitzt da ganz vorne im Bus und das geht sehr viel um dich. Und hier geht es eher für mich, dass ich versuchen soll, das Potenzial von anderen in Vordergrund zu stellen. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Und wie kriege ich es am besten hin? Und wenn man halt nicht so viel, erstmal nur Ego, 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 aber auch versuchen, das Beste in anderen nach vorne zu bringen, dann muss man mit sehr viel unterschiedlichen Menschen dann auch umgehen. Ein Physio oder ein Spieler, ein 33-Jährigen, der Vater ist, oder ein 18-Jährigen, der sein erstes Profijahr macht, und so weiter. Und in der Prozess, du kannst nicht mit alle Menschen gut klarkommen, aber du merkst dann auch langsam, mit welchen Menschen kommst du am besten zurecht und was ist in dir selber der Grund, warum du am besten zurechtkommst mit diesen Menschen. Mhm. Und wie kriegst du es selber hin, auch mit Menschen, die nicht das gleiche Profil hat wie du, nicht gleich aufgewachsen, nicht die gleiche Kultur, vielleicht auch nicht die gleiche Sprache hat. Wie kriegst du es hin, trotzdem ein Verständnis dafür zu bekommen, eine Empathie zu entwickeln, obwohl es schwieriger ist als die Leute, die den gleichen Humor hast, die gleiche Werte hast, weil das ist trotzdem auch die Aufgabe und diese Toleranz, die man da entwickeln muss und auch neue Seiten in sich selbst dann auch lernen muss, damit umzugehen, das ist halt mega entwickelnd, finde ich, und richtig spannend. Und das hat nichts damit zu tun, ob wir 4-4-2 spielen, hohes Pressing, das ist die Arbeit mit anderen Menschen, auch neue Seiten von sich selbst kennenzulernen.
Das ist dann auch das, was du am besten an deinem Job findest, wo sich der Trainer Bo Svensson am wohlsten findet. Ich kann mich erinnern, wir haben Christian Streich das mal gefragt, was ist eigentlich das Schönste am Job? Und seine Antwort war einfach die Arbeit mit der Mannschaft. Und ich glaube, er hat sogar das Wort Training gesagt. Also er hat sich nicht auf die Spiele bezogen, sondern einfach auf das mit den Jungs arbeiten. Das fand ich so beeindruckend damals.
Ja, das ist, ich weiß nicht, ob ich auf das reduzieren wollte und nur eine Sache sagen, aber das ist auf jeden Fall das, wenn man merkt, dass man eine Mitverantwortung hat, dass ein Spieler oder ein anderer Mensch eine Entwicklung halt macht, in eine positive Entwicklung. Das ist schon extrem reizend und da fühlt man, dann hat man Bock auf die Arbeit zu kommen und fährt auch mit einem gutes Gefühl nach Hause. Aber es sind so viele Sachen. Also wenn ich jetzt auch denke an die eineinhalb Jahre, wo ich hier war, wo wir halt einige Sachen auch verändert haben innerhalb dem Verein und halt eine Vision haben für wie wir sein wollen und spielen wollen. Einige Sachen klappen gut, einige Sachen dauert auch ein bisschen. Aber diese, was zu bewegen, ja, und ich glaube, dass der Christian sagt, ist genau das Versuchen zu bewegen in andere Menschen. Und das verstehe ich auch total, das habe ich auch bei mir, aber auch in die Zusammenarbeit versuchen, einige Sachen besser zu machen.
Ich finde den Punkt total spannend, den du jetzt gerade genannt hast, dass man logischerweise lernen muss, als Trainer mit unterschiedlichen Typen klarzukommen. Das ist wahrscheinlich ein Riesenunterschied zum Spieler, wo man als Bo Svensson oder wie auch immer man heißt, sagen kann, mit dem aus meiner Mannschaft komme ich gut klar, mit dem verbringe ich dann vielleicht auch mal Privatzeit und mit dem spiele ich halt einfach nur auf dem Platz Fußball. Aber als Trainer musst du ja zu allen eine enge Bindung aufbauen und das ist wahrscheinlich dann das, was Weltklasse-Trainer oder sagen wir mal sehr gute Trainer ausmacht.
Das auf jeden Fall. Und das ist, das hört sich viel einfacher an, als es eigentlich ist. Und ich bin immer noch auch, was das angeht, in eine Entwicklung. Und es hat einfach auch sehr viel mit dir selbst zu tun. Mhm. Ja, es ist klar, ich kriege automatisch eine Empathie für Menschen, die der Welt gleich sieht und auch so Sachen oder Widerstände meistern, so wie ich das selbst machen würde. Und anderen, die das nicht so macht, da tun mir viel schwieriger. Und das ist normal, glaube ich. Aber es ist wirklich spannend, dir selbst da besser lernen zu kennen in diese Konfrontation, weil mittlerweile ist der Fußball so global. Also wir haben Jae-sung Lee, der kommt aus Südkorea. Dann haben wir Musa, der Moslem ist und in Frankreich und wir haben Boetius Djanga aus Holland, das ist nochmal eine andere Kultur. Da haben wir Bello, der hier um Stefan Bell, der um die Ecke aufgewachsen ist die müssen lernen, zusammen zu funktionieren und ich muss ein Verständnis für jeder dann auch bekommen. Umsonst erreiche ich den nicht. Weil wenn du die Leute nicht verstehst, ist es echt schwer, auf der gleichen Ebene mit denen auch zu sprechen. Das heißt nicht, dass wir die Welt gleich ansehen sollen, aber ich muss schon ein Empathie entwickeln für den Person und den Mensch, der mir gegenüber sitzt. Umsonst neigen wir als Menschen uns sowieso abzugrenzen und sagen, der ist blöd oder was denkt der? Der ist doch... Der ist auf einem völligen falschen Weg, aber das ist halt auch irgendwie eine Ausrede für dich selbst, weil es fordert von dir viel mehr Energie, um diesen Mensch halt zu verstehen. Und dann ist es einfach, ich schicke ihn einfach in der Schublade, stecke in der Schublade, der ist das und das und deswegen muss ich mich nicht mehr damit beschäftigen. Und das ist einfach interessant.
Ja. Und es ist ja im Grunde noch mal eine Stufe komplexer, wenn man überlegt, dass es natürlich auch wieder Momente gibt, in denen du als Trainer an die gesamte Mannschaft dich wenden musst, in der klassischen Ansprache oder in welcher Form auch immer. Du hast mal gesagt, dass das auch was besonders Reizvolles ist, dass du schauen kannst, dass du schauen musst, dass du den Spielern das gibst, was sie gerade brauchen. Ist das jetzt zum Beispiel gerade eine Phase, in der du dich auch selber nochmal hinterfragst, ob sie vielleicht ein bisschen was anderes brauchen, jetzt wo es mal nicht so gut läuft, wie in den guten Zeiten?
Ja, ständig. Also, und da kommt man nochmal zu der Frage zurück, was ich vorher auch gesagt hat. Gebe ich jetzt die Gruppe das, was sie brauchen, oder gebe ich die Gruppe das, was ich brauche? So ein bisschen sehr schwarz-weiß gesagt. Also ich bin jetzt total verärgert und Wut und es läuft nicht und wie kann es sein, und schiebe damit auch ein bisschen die Verantwortung weg von mir selbst. Und das ist manchmal schwer, wenn du so eine Ansprache hältst oder wenn du natürlich kritische Sitzungen machen musst, auch mit deinem Team. Es ist einfach nach Siege und wenn es läuft und wieder letzte Rückrunde, das ist super einfach, dann die richtigen Worte, weil das läuft einfach. Der andere muss man halt immer auch gucken, wie viel habe ich mir geirrt, um meine eigene Persönlichkeit zufriedenzustellen, und wie viel habe ich agiert aus dem, was die Gruppe eigentlich braucht in dem Moment. Das ist eine Frage, die ich mir auf jeden Fall oft stellen muss. Dass man immer auch guckt, weil die Spieler müssen das am Ende regeln. Aber ich habe natürlich auch ein großes Ego und sehr ehrgeizig. Und manchmal überreagiere ich halt auch. Und warum überreagiere ich? Weil das stellt mir selbst vielleicht ein bisschen zufrieden und kann ich ein bisschen die Verantwortung weg von mir selbst schieben. Und denke in dem Moment eher an das, als an was 22, 24 Spieler einfach von ihr Trainer hören müssen.
Und was braucht die Mannschaft jetzt gerade nach Freitag, vielleicht der schwächsten Saisonleistung? Also direkt Freitag nach dem Spiel, als wir gesprochen haben, hätte ich jetzt gesagt, dein Gedanke war eher, jetzt muss mal die Peitsche rausgeholt werden. Aber jetzt hast du natürlich noch mal ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Ist das immer noch die Richtung? Jetzt muss man sie mal härter anpacken oder gehst du anders an die Jungs?
Ja, ich habe schon deutliche Worte gesagt, gefunden, weil schwächste Saisonleistung, aber es ist halt auch ein bisschen eine Tendenz in unser Spiel. Und was ich halt auch wahrgenommen habe. Und das geht nicht nur fußballerisch, es geht allgemein. Und da habe ich ein paar deutliche Worte gesagt. Spieler muss auch mal die Wahrheit vertragen. Und das fand ich in dem Moment, wo ich das halt auch Tag nach dem Spiel den Jungs erzählt habe, dass das halt auch nötig war. Und trotzdem, selbst wenn wir scheiße waren, Freitagabend, gibt es genug Qualität in diese Jungs, und ich glaube voll an denen, und ich muss den auch wieder aufbauen, und das werden wir auch machen, weil am Ende, Endeffekt können wir nicht mehr ändern, was am Freitag war, aber wir können darauf reagieren und auch daraus lernen, und es ist wirklich so, wie die Erfahrung auch ist, man kann extrem viel lernen aus diese schwierige Erlebnisse und schwierige Phasen, und das haben wir auch die letzten paar Jahre bei Mainz hoffentlich davon was gelernt und hoffentlich auch so ein Spiel und auch so eine Tendenz, der in der gesamten Saison da war, davon muss man auch lernen. Und das geht halt nicht nur mit freundlich nette Ansagen, es ist halt auch Profi-Elite-Sport, wo es abgerechnet wird, und das muss man halt auch immer wissen.
Wie ist der Charakter deiner Mannschaft? Haben die das untereinander auch selbst am Freitag nach diesem Spiel schon geregelt?
Ich glaube, das weiß ich eigentlich nicht. Also da sind bestimmt ein paar Spieler haben miteinander gesprochen. Ich weiß nicht, ob die Gruppe miteinander in eine große Form da gesprochen haben. Das weiß ich nicht. Das werden wir im Endeffekt auch erst in die nächsten drei Spiele auch sehen, wie die das auch regeln, wie wir das auch regeln. Mit so einer Erfahrung von letztes Spiel zum Beispiel. Weil die Situation in der Tabelle hat sich nicht viel geändert, aber ich habe immer davon gesprochen, seit ich hier bin, es geht halt auch um, für was zu stehen, und dass eine gewisse Verlass ist auf was ein Mainz 05-Mannschaft einfach leistet, wenn die auf den Platz gehen. Und das war leider der Fall zu oft in der Saison mit dem negativen Höhepunkt am Freitag. Da war halt kein Verlass. Und das tut weh zu verlieren. Es tut weh, auch hoch zu verlieren. Aber es tut mehr weh, dass du zu oft in dieser Saison nicht gewusst haben, was genau von diesen Jungs dann auch kommen. Mhm. Und das ist unabhängig von Platz 6, Platz 9 oder Platz 12. Weil die Bundesliga ist so eng, das hat nicht unbedingt immer damit was zu tun. Aber wir müssen schon wissen, wenn wir auf dem Fußballplatz gehen, dann bekommt man mindestens das. Aber wie gesagt, das war ein paar Mal zu viel diese Saison nach meinem Geschmack, wo das halt nicht der Fall war.
Von außen betrachtet für uns Sportjournalisten ist eine leichte Erklärung zumindest für die aktuelle Phase gefunden. Man könnte sagen, okay, Saisonziel erreicht, die Luft ist raus. Lässt du das als zumindest Teilargument gelten, weil du auch selber Spieler warst und weißt, was es vielleicht auch mit der Birne eines Spielers macht, wenn man mal dieses eine Ziel oder diesen einen Stern am Horizont schon mal erreicht hat, dass man eben auch nächste Saison Bundesliga spielt?
Ja, ich glaube, ich habe es auch ein paar Mal woanders genannt, dass ich kann das verstehen, aber finde es trotzdem nuancierter, weil für mich haben wir schon seit mehrere Spiele, also es ist länger her, seit der Klassenerhalt eigentlich sicher war. Also das ist kein Thema bei mir und in der Mannschaft habe ich es auch nicht gespürt, dass es ein Thema war. Und da haben wir schon auch gute Spiele gemacht. Wir haben halt diese Woche gehabt mit den drei Auswärtsspielen, das echt ein bisschen ein Knackpunkt war, weil ich finde, dass wir in die drei Spiele, das war mal gut, dann war es mal weniger gut, aber es war nicht 90 schlechte Minuten. Wir haben in Gladbach müssen wir eigentlich gewinnen. In Augsburg haben wir eine gute zweite Halbzeit gespielt. In Köln haben wir ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht und sind hart dafür bestraft. Und da haben wir so knapp an mit diese Woche, dass wir aus die Woche mit einem Punkt, wo die Leistung eigentlich mehr verdient haben. Das verstehe ich schon, dass das ein harter Schlag ist, da weiterzumachen. Und trotzdem muss man die Kraft finden. Und das ist auch ein Lernprozess. Also trotzdem muss man besser spielen als in der ersten Halbzeit gegen Stuttgart und kann sich überhaupt nicht so präsentieren wie am Freitag in Wolfsburg. Das ist eine Ausrede und keine Erklärung, wenn man ein erwachsener Mensch ist, so mit einer Enttäuschung umzugehen, wie es natürlich war für uns diese Auswärtswoche.
Wir haben ja auch immer mal wieder hier mit Trainern aus der Bundesliga gesprochen. Oft haben sie es auch dann am Mikro gesagt, manchmal auch in Gesprächen, als das Mikro schon aus war. Mainz ist eine Mannschaft, die wirklich, ja, und das ist ja ein Lob, eklig zu bespielen ist. Also das kam immer wieder als Tenor und kann man dann auch abschließend zusammenfassen. Das ist das, was du jetzt mit dem Blick auf die restlichen Spiele der Saison von deiner Mannschaft erwartest, dass man als Gegner das Gefühl wieder hat?
Ja, es wäre auf jeden Fall gut, wenn die andere das sagen würde. Ob der richtige Wort eklig ist, keine Ahnung. Also ich kann natürlich sein, die Tugenden, die wir hier haben und sehen wollen, ist einfach absolute Mannschaft auf dem Platz. Die ackern und wenn Fehler halt gemacht werden, versuchen das gemeinsam auszubügeln. Und das hat man in der ersten Halbzeit null gesehen, zum Beispiel in Wolfsburg. Mhm. Und versucht den Gegner einfach vor Probleme zu stellen und die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen. In aller Konsequenz, das hört sich so banal und einfach an, aber das ist so, wie ich das hier verstehe, so wie ich das gelernt habe von anderen Trainern, so wie Fußball gespielt wird, so wie Fußball gefeiert wird. Und das ist auch, was ich versuche, die Jungs halt mitzugeben, weil das ist die Identität auch ist von diesem Verein und auf die Säulen wir dann auch stückweise dann stehen müssen und unsere Berechtigung in der Bundesliga beweisen müssen. dass wir, wenn wir da uns präsentieren in der Bundesliga, dann ist es halt mit diesen Tugenden und da werden wir manchmal scheitern, aber auf Dauer eher erfolgreich sein.
Ich muss feststellen, das haben tatsächlich auch nicht alle eklig gesagt. Das war meine Formulierung.
Ich habe kein Problem mit eklig.
Ich glaube aber,
Es war ein positives eklig.
Es war ein positives, aber es haben auch viele Leute am Mikrofon hier schöner ausgedrückt, als ich es jetzt ausgedrückt habe.
Ich würde mit euch beiden zum Abschluss gerne noch ein Thema besprechen. Bo, auch Christian Heidel, ihr habt diesen Platzverweis in der ersten Halbzeit, habt ihr nicht als Ausrede zählen lassen, ne, was ich euch hoch angerechnet habe, weil ihr habt ja lange in Unterzahl gespielt. Trotz alledem habe ich dich und den Kollegen Schlüter und so weiter. Ich habe die Sendung auf dem Sofa am Freitag geguckt und ich freue mich ja immer auf Fußballspiele. Ne? Und ich hasse nichts mehr als Platzverweise in der ersten Halbzeit. Mhm. Und dann habe ich dieses Spiel gesehen und dachte mir so, Mann, das hat mir jetzt irgendwie, das killt das Spiel so ein bisschen, ne? Ist ja oft so. Und ich habe unseren lieben Freund Freddy Tappe, das ist unser Datenmann, der hat mal ein paar Zahlen rausgesucht, weil ich das Gefühl habe, es kommt schon relativ häufig vor. Ich glaube, Schlüti, wir hatten schon mal so ein bisschen drüber, du hast, glaube ich, gesagt, es ist jetzt kein so ein Riesenphänomen, wo man sich mit beschäftigen muss. Freddy hat mal was rausgesucht zu Platzverweisen in der ersten Halbzeit. Er hat sich die letzten 10 Jahre angeguckt, da merkt man schon, ist einfach ein Datenfreak. Es gab genau 2 von 56 Fällen, in denen es unentschieden stand in der ersten Halbzeit und ein Team hat eine rote Karte gesehen, hat dieses Team dann noch gewonnen. Also diese gern genommenen, ja, aber jetzt stemmen sie sich zu 10 dagegen und gewinnen dann noch das Spiel. Nürnberg und die Bayern, ansonsten nur Remis oder Niederlagen. In dieser Saison 5 Platzverweise in der ersten Halbzeit, 4 Niederlagen für das Team in Unterzahl, 1 Sieg für Leverkusen, aber die haben zum Zeitpunkt der roten Karte in der ersten Halbzeit schon 2-0 geführt, am Ende 3-1 gewonnen. So, ich habe mir im ersten Impuls gedacht, okay, was wäre denn, wenn wir einfach diesen Platzverweis in der ersten Halbzeit so regeln würden, dass zur Pause wieder aufgefüllt werden darf und das Team verliert eine Wechseloption? Das hat mir Twitter um die Ohren gehauen, aber wirklich auf eine Art und Weise, die war gnadenlos. Und ich gebe auch zu, das war jetzt vielleicht nicht der durchdachteste Vorschlag, ich wollte ja nur zum Denken anregen. Und dann kam aber, neben den ganzen, die keine Lust auf konstruktive Diskussion zu dem Thema haben, kam jemand, der vorgeschlagen hat, und da kann man dann jetzt über die Zeitdauer definieren, der sagte, warum nicht ab dem Platzverweis eine bestimmte Minutenanzahl in Unterzahl und dann ist die Strafe abgesessen und dann darf wieder aufgefüllt werden. Er schlug vor 45 Minuten. Ich habe ihn runtergehandelt auf 30 Minuten, was genau ein Drittel des Spiels ist. Also stellt euch jetzt vor, ihr bekommt den Platzverweis und du hättest 30 Minuten später, also in der 57. oder irgendwie sowas, ne, hättet ihr wieder auf 11 Mann auffüllen dürfen, hättet eine Wechseloption dafür verstrichen. Der Gegner hätte trotz alledem eine halbe Stunde, 30 Minuten die Möglichkeit gehabt, mit einem Mann mehr zu spielen. Und jetzt frage ich den Bundesliga-Trainer Bo Svensson, das ist doch eine Weltidee.
Ja, ich kann schon, also wir haben 2 von den 5 Mal in dieser Saison das erlebt und gleichzeitig war es halt auch mit den Elfmeter für Gegner verbunden, also die sogenannte Doppelbestrafung. Und damit ist natürlich eine ganz, ganz, ganz entscheidende Szene im Spiel drin. Ich finde auch, dass es Fußballspiele kaputt machen, aber gleichzeitig ist echt schwer, die Linie zu finden, weil es gibt rote Karten, die so sind und es gibt rote Karten, die so sind. Und wenn jetzt einer frei aufs Tor läuft und du nimmst eine rote Karte, also außerhalb den 16, also kein Elfmeter, und es ist eigentlich ein klares Tor, sagen wir mal. Selbst der Torwart ist nicht im Tor und er zieht ihn einfach. Und du kriegst dann einen Freistoß und einen ungefährlichen Ort und musst halt 30 Minuten aushalten. Ja, das nimmst du natürlich lieber als ein Gegentor. Mhm. Zum Beispiel nur. Also es gibt so viele Problemzonen in das, dass es halt nicht machbar ist. Aber ja, als einer, der es 2 Mal probiert haben, finde ich bestimmt auch nicht, das ist schön, weil ich habe auch auf den Tafel geguckt, nach 21 Minuten in Wolfsburg, 0-2 und einmal weniger. Das ist dann ist 70 Minuten noch zu spielen verdammt lang.
Weil es ist schon spannend. Ein anderer Kollege hat mal tatsächlich recherchiert. Es gibt, glaube ich, nur Feldhockey, wo es auch eine dauerhafte Unterzahl für ein Team gibt.
Also ansonsten wie beim Eishockey.
Genau, in den anderen Sportarten wird dann irgendwann wieder aufgefüllt. Beim Handball 2-Minuten-Strafe, beim Basketball. Und vom Prinzip her ist ja Fußball angelegt 11 gegen 11. Und das will man ja irgendwie dann doch auch sehen. Und gerade auch als Neutraler, also ich habe keine Aktien bei euch bei Mainz dran gehabt oder bei Wolfsburg. Ne? Ich bin einfach nur neutral, habe mir dieses Spiel angeguckt. Ich war Alex Schlüter-Fan am Freitag bei der Sendung.
Du hast einfach nur wieder versucht, das Fußballregelwerk zu verändern,
ja, was so dein Lebensziel ist. Das ist meine Passion. Ja. Ja gut, aber okay. Dann
übrigens, das will ich noch festhalten, also in dem Fall, wenn man nach einer halben Stunde wieder hätte auffüllen dürfen, weil Benny Zander das Fußballregelwerk der Welt verändert hätte, ihr hättet trotzdem schon 0-5 zurückgelegen. Also es wäre jetzt da nicht die große
Änderung. In dem Spiel hat es nicht viel gebracht. Ne? Ja.
Verdammt, ich dachte, ich hätte zumindest den ehemaligen Verteidiger auf meiner Seite. Bist du mal in der ersten Halbzeit vom Platz geflogen?
Nee.
Okay.
Ist ja auch nicht
schlimm. Bin ich nicht.
Ja.
Okay, gut. Na gut.
Ich kann dir versprechen, Benny wird weiter dran arbeiten. Wenn er mal wieder einen Regeländerungsvorschlag hat, dann werden wir dich kontaktieren.
Kann
er
auf mich zukommen. Also es scheint auch teilweise, als ob die Schiris nicht alle ganz einig sind, was die Regeln sind. Also deswegen können wir das gern besprechen.
Immer gerne. Bo, ganz lieben Dank für deine Zeit. Natürlich alles Gute für den Rest der Saison. Und ich merke, wir müssen mal in Mainz vorbeischauen. Ob
das würde ich euch empfehlen. Ja. Auch bei Becker, selbst wenn er mit den Baguettes da eine Aufstellung aufstellt, dann könnt ihr das trotzdem machen. Ja.
Irgendein Bäcker in Mainz hört jetzt diese Podcast-Folge oder auch nur jemand, der den Bäcker kennt, bei dem du normalerweise bist, und er wird dir auf den Rücken tippen und zwinkern. Und das reicht dann auch.
Und schon habe ich, die Welt dann doch, auch wenn das mit der Regel vielleicht Blödsinn ist, ein klein bisschen besser gemacht.
Zumindest Mainz hast du verändert. Das ist doch ein schönes Ende.
Bo Svensson, vielen lieben Dank für die Zeit.
Danke euch.
Bis bald.
Danke euch, Männer. Danke. Tschüssi. Ciao.
Werbung. Das neue Microsoft Surface Pro 8 bietet Vielseitigkeit und Leistung für alle Gelegenheiten. Arbeiten Sie auf Ihre Weise mit dem intuitiven Touchscreen, dem Kickstand und der Tastatur, die Platz für den Surface Pen bietet. Mit dem Surface Pro 8 sind Sie bereit für alle Herausforderungen. Entdecken Sie mehr auf surface.com/surface-pro-8. Stift und Tastatur werden separat verkauft.
Bei den Mainzern ist jetzt einfach angesagt, in den letzten Saisonwochen Nagel für Nagel einzuschlagen. Oder eine Stufe nach der anderen zu nehmen. Oder okay,
jetzt klingelt's.
Einen Bissen nach dem anderen zu schlucken.
Sind das tatsächlich Einsendungen der Woche gewesen?
Nein, das sind meine unkreativen Vorschläge, was man vielleicht statt von Spiel zu Spiel denken machen könnte. Ich muss ehrlich gestehen, es hat mich an meine Grenzen gebracht und ich bin mit nichts davon bislang auch nur ansatzweise zufrieden.
Du bist tatsächlich, also du denkst darüber nach, dass es eine bessere Formulierung braucht, für die Leute, die die vergangene Folge noch nicht gehört haben, als von Spiel zu Spiel denken, und dein Gehirn reicht bis zum Schritt Nagel für Nagel einschlagen.
Ja.
Ernsthaft?
Weil es muss ja irgendwas Repetitives sein. Es muss ja auch was sein, wo man nicht sagt, das sind nur zwei Dinge nacheinander und dann ist es vorbei, sondern es muss ja auch für 5 oder für 6 gelten. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle aufrufen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, bitte unterstützt mich mal kreativ. Es ist Saisonendsport, da ist das Hirn auch schon so leicht im Hängemattenmodus. Ich bin mit nichts davon bislang zufrieden. Man muss allerdings auch dazu sagen, diese Liste, die ich gerade vorgelesen habe, ist in 3 Minuten entstanden. Also,
aber und ich habe nicht wahnsinnig viel Hirnschmalz. Es muss doch nicht wirklich komplett der gleiche Stamm sein. Man kann doch ein bisschen, also die Grundidee ist doch einfach nur zu sagen, dass man...
Ja, was bedeutet von Spiel zu Spiel?
Naja, dass halt was hintereinander kommt, dass es weitergeht und dass man aber also, keine Ahnung, die Gans marschiert nicht allein. So irgendwie sowas. Das ist doch wenigstens ein bisschen, trifft den Kern nicht exakt, muss ich zugeben, die weil Gans eigentlich. Ja, aber das wäre doch mal was. Ja gut, die Gans marschiert halt nicht allein. So, fände ich jetzt zehnmal besser, als zu sagen, ich muss Nagel für Nagel einschlagen. Das würde mich doch nach 5 Wochen wieder nerven.
Wir einigen uns darauf, dass wir in Zukunft im Bundesliga-Betrieb die Gans marschiert nicht allein sagen, sobald die dauerhafte Unterzahl abgeschafft wurde. Also, Hashtag KMD-Podcast. Was sind eure Vorschläge für von Spiel zu Spiel denken? Da geht noch mehr. Wir haben Glückwünsche zu senden, und zwar in den Süden der Republik, in deine Zweitheimat. Der FC Bayern München ist zum 10. Mal in Folge deutscher Meister. Herzlichen Glückwunsch. Das macht man mal nicht so eben im Vorbeigehen. Das hat auch was mit der Konkurrenz zu tun. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle, bevor wir auf das Spiel gleich eingehen, mal eine Sache loswerden. Ich finde es schwierig, so jemandem wie zum Beispiel einem Thomas Müller, was ich jetzt immer wieder gelesen habe, dann die angeblich nicht echte Freude anzukreiden oder abzusprechen, dass der sich wirklich noch über diesen Titel freut, weil er so viele davon selber mitgemacht hat. Ich glaube, das ist extrem zu kurz gedacht. Also er hat ja selber gesagt, das ist der schönste Titel und ihr müsst euch doch mal in die Lage eines Sportlers hineinversetzen, auch eines Mannschaftssportlers. Man arbeitet dann über 30 Spieltage darauf hin, das zu schaffen. Du bist als FC Bayern immer der, dem alle ein Bein stellen wollen, wo jeder nur darauf wartet, dass du irgendeinen Fehler machst, dass du einmal beim Nicht-Blinzeln dann doch blinzelst. Ja? Und demzufolge kann ich das nicht nachvollziehen. Natürlich ist das für uns alle langweilig, dass die so oft in Folge deutscher Meister werden. Trotzdem nehme ich Thomas Müller und Co. ab, dass wenn man eine ganze Saison und ja auch eine Sommerpause davor investiert in eigene Fitness und in dieses Level zu erreichen, dass man dann natürlich extrem erleichtert ist und sehr happy und wirklich, wirklich stolz auch darauf, zum 10. Mal in Folge deutscher Meister zu werden.
Ich würde es noch einen Tick anders angehen, denn ich würde mir, wie uns allen, einfach die Kompetenz nehmen, einschätzen zu können, wie sich das nach 9 oder 10 Meisterschaften anfühlt. Es gibt nur einen Weg, die Kompetenz zu haben, das einzuschätzen. Hol halt mal 7, 8, 9, 10 Meisterschaften in Folge. Und das können halt nur die Bayern und deswegen haben sie es sich auch verdient, dieses Gefühl für sich alleine zu haben. Wenn jemand der Meinung ist, er kann darüber urteilen, dass es sich besser anfühlen sollte oder dass die besser feiern sollten oder was auch immer, dann sage ich, komm da erstmal hin. Und das haben wir uns halt alle nicht verdient. Das haben sich nur die Bayern verdient. Das kann jetzt jeden ärgern, aber es ist einfach so. Ich finde es anmaßend zu sagen, die sollten sich gefälligst mehr freuen. Selbst wenn ich das Gefühl hätte, ach so richtig freuen sie sich nicht. Ich habe doch keine Ahnung, wie sich das nach der 10. Meisterschaft anfühlt. Offensichtlich hapert es nicht an der Grundmotivation, denn sie werden ja immer wieder Meister. Ja, ja. Und Motivation ist ein wichtiges Thema, haben wir ja gerade bei Bo Svensson unter anderem angeschnitten.
Gut, das einzige Problem ist, dann wird irgendwann unser Job obsolet, weil wenn irgendwann nur noch Leute, die bestimmte Dinge schon mal erlebt haben, über diese Dinge reden und urteilen dürfen, dann wird es kompliziert. Also dann kann ich nur über Kreisliga-Fußball sprechen.
Naja, aber das sind ja Emotionen. Das sind ja, ich rede ja jetzt hier gerade über Emotionen.
Okay. Du willst damit nicht sagen, dass man etwas sportlich nicht bewerten kann, wenn man nicht auf dem Level selber das praktiziert hat.
Genau, ja, also okay. Wenn es um sowas geht. Natürlich kann ich trotzdem sagen, ob das für mich eine Abseitsentscheidung richtig oder falsch gewesen ist. Oh, da habe ich gleich noch einen interessanten Punkt. Der hat mit dem Spiel, über das wir jetzt sprechen sollten, zu tun. Denn die Bayern sind warum Meister? Weil sie ganz viele andere Spiele gewonnen haben. Aber eben auch das jetzt am vergangenen Samstag gegen Borussia Dortmund.
Sie haben es gewonnen mit 3:1. Sie gehen nach einer Ecke in Führung. Serge Gnabry, Kopfballvorlage von Leon Goretzka. Und dann legt er sich das Ding mit dem eigenen Oberschenkel nochmal hoch. Und dann,
Oberschenkel ist für mich ein unterschätztes Körperteil im Fußballspiel.
Ist korrekt, aber das ist, hast du nicht auch, das ist doch das perfekte Gefühl. Und er hat das einfach auf Bundesliga-Level in einem Spiel, wo man Meister werden kann, dass du das Ding selber so hochlegst, dass der im perfekten Tempo wieder fällt und du ihn Volley dann ins Tor knallst. Mhm. Ach, herrlich.
Nenne ein Wort, mit dem du diesen Schuss beschreibst.
Volley.
Eine Charakterbeschreibung dieses Schusses.
Stramm.
Okay, ich hätte satt gesagt. Damit kriegst du das erste X und ihr könnt euch beraten. Muss vielleicht auch noch Fehleranalyse betreiben. Julian Brandt ist der Mann, der eigentlich genau diesen Raum hätte zumachen sollen, lässt sich aber von dieser zentralen 16er-Position weglocken, weil er denkt, da kommt kein Münchner mehr ran an diese langgezogene Ecke. Und er ist im Grunde schon auf den zweiten Pfosten rausgelaufen, um den einzusammeln. Blöd halt, dass der von Goretzka, von der Maschine Goretzka noch erreicht wird, genau auf diese Position. Ja, ich denke mal demnächst.
Jetzt. Leon, lass doch mal gut sein jetzt. Mach mal Piano jetzt. Das reicht jetzt auch für die nächsten
du,
zwei Jahre.
Du hast deinen Bravo-Mega-Poster bekommen. Es ist doch alles erreicht.
Ja, also Brandt sagst du da richtig. Also generell natürlich aus Dortmunder Sicht, aus einem Standard sich das erste zu fangen, aus diesem Fehler von Zagadou sich dann das zweite zu fangen.
Kurz nochmal, also bis zum 1-0 fand ich Dortmund besser als Bayern. Mhm. Offensiv, draufgepresst, Bayern überrascht, aber am Ende ist es dann eben in einem Kurzmoment mal wieder die individuelle Qualität, die das Ganze einordnet.
Zagadou mit einem fürchterlichen Pass da ins Zentrum hinein, genau von den Bayern da reingelockt und natürlich wollen sie da den Ball gewinnen und dann Müller in die Tiefe und ich finde es spannend, dass Lewandowski beim 2-0 den mit links abschließt, ehrlicherweise, auch wenn der Ball, also das ergibt Sinn von seiner Positionierung her. Ich war mir aber in dem Moment trotzdem felsenfest sicher, dass er da schon noch mit rechts abschließen wird und habe dann in den Zeitlupen nochmal geguckt, ah ja, okay, ich glaube, dass er damit auch ein bisschen den Dortmunder Torhüter tatsächlich überrascht hat.
Es gibt Tunneltore, bei denen man sagen kann, ja, das wollte er so, hat er clever gemacht. Ich muss bei dem, auch wenn es Robert Lewandowski gewesen ist, aber bei dem Tor sagen, da war auch ein bisschen Glück dabei.
Generell, also du hast den guten Anfang der Dortmunder angesprochen, es war viel drin, ne? Gab diese Rangelei mit Leon Goretzka, da muss man dann auch schon einen Körper von Emre Can mitbringen, um sich mit dem auch körperlich anlegen zu wollen. Die Dortmunder, die sich in diesem Spiel in vielen so 50-50-Duellen benachteiligt sahen, wir reden gleich auch noch über Entscheidungen, sie sind dann erstmal durch Emre Can auf 1-2 kurz nach dem Seitenwechsel per Elfmeter herangekommen.
Klare Geschichte,
Klare von Geschichte, Kimmich. Genau, Kimmich gegen Reus. Reus hat dann die Chance aufs 2-2, Neuer mit einer starken Beinabwehr. Dortmund hat eine gute zweite Halbzeit gespielt, waren da auf Augenhöhe, hatten ein paar schon auch noch Haaland, hatte noch eine Möglichkeit zum Ausgleich.
Wobei sie den selten in die Spur das bekommen stimmt, ja. haben. Also es gab wenige Momente, habe ich mich daran erinnert, in der Vergangenheit war das durchaus schon anders, dass er und Upamecano zum Beispiel in der Hinrunde sich so richtig in Laufduellen duelliert haben und das ist dann so mit das Brachialste, was du so in der Bundesliga erleben kannst. Gab jetzt nur so ein, zwei Momente und das ist aus Dortmunder Sicht dann zu wenig.
Vor der Reus-Chance war das zum Beispiel ein Moment, als er den dann gut durchsteckt, wo man auch mal gesehen hat, ja, der Haaland kann auch solche Steckpässe gut an den Mann bringen. So, die Aufregerszene natürlich, Pavard im eigenen 16er gegen Bellingham, die Grätsche. Trifft erst Bellingham und dann den Ball. Und dann hat der Schiedsrichter mit einem, später Daniel Siebert, eingeräumt, ja, Strafstoß wäre richtig gewesen, Pavard hat leider mit seiner Grätsche den Fußkontakt für mich aus meiner Position verdeckt. Ich kann nicht auf Verdacht pfeifen und dann wird es interessant, ich bin ein gebranntes Kind durch das Pokalhalbfinale damals, Bremen gegen Bayern 2019, da sah es nach einem Foulspiel aus, aber es war keins und demzufolge hat er dann so ein bisschen danach erklärt, dass er noch sicherer sich aufgrund dieser Erfahrung von vor ein paar Jahren sein muss, dass es auch wirklich einen Kontakt gegeben hat und er muss ihn selber wahrnehmen und nicht einfach nur auf Verdacht. Das hat er nicht getan in dem Moment, weil durch die Positionierung und die Positionierung Pavard bei der Grätsche er das einfach nicht so gesehen hat. Aber gut, er hätte Hilfe bekommen können.
Hattest du den Daniel Siebert nicht auch schon in deinem Nebenpodcast?
Ja.
Schon, genau. Ne? Ja. Ja, das Thema VAR ist natürlich eins, das sehr, sehr viel thematisiert wurde an diesem Spieltag. Nicht nur aufgrund dieses Spiels, aber eben auch deswegen. Und es bleibt festzuhalten, dass das schwer nachzuvollziehen ist, dass der VAR hier nicht richtigerweise eingreift, denn das hätte passieren müssen. Zwei Gedanken dazu und dann ein großer. Also erstens, anhand der Bilder ist zu erkennen, dass erst, auch wenn man genau hinschauen muss und die richtige Perspektive finden muss, die hatte der Hauptschiedsrichter in dem Moment im Live nicht, aber du kannst ja durchaus unterschiedliche Kameraperspektiven nutzen als VAR, das ist der große Vorteil. Und da gibt es eben die Bilder, die zeigen, er trifft erst den Gegner, dann den Ball. Ich habe mich in dem Zuge gefragt, ob so eine Situation früher glatter durchlaufen gelassen worden wäre, weil dieses, hier minimal früher am Bein und dann am Ball, jetzt auch erst so klar zu sehen ist, weil man es eben so langsam und Kurzstopp und weiter, ne? Vielleicht hätte man früher gesagt, ja, ungefähr gleichzeitig, er spielt auch den Ball, ist ja auch so eine Aussage, die im Endeffekt keine zeitliche Dimension kennt. Vielleicht hätte man das so weggewischt und die Aufregung wäre gar nicht so groß gewesen, wie jetzt, wo der VAR draufschaut, wir diese Bilder auch haben, wir wissen, er guckt sich das doch an und dann sieht man doch aber eigentlich, denn das ist ja die besondere Situation, wir bekommen jetzt die zumindest sehr, sehr ähnlichen, angeblich bekommt er noch mehr Bilder, aber sehr, sehr ähnlichen Bilder wie der VAR und wenn wir zu Hause sitzen und sagen können, nee, waren Elfmeter, dann muss der das doch auch entscheiden können.
Ich glaube, es wäre einfach nur eine andere Art der Diskussion gewesen. Also wenn ich mir vorstelle, VAR gibt es nicht. Dortmund hätte sich trotzdem nach dem Spiel beklagt, weil sie hätten die Zeitlupen gesehen und gesagt, ey, das ist doch ein Elfmeter. Jetzt regen sie sich vor allem darüber auf, dass er sich nicht nochmal anguckt, also dass er nicht nochmal rausgeschickt wird, dass nicht nochmal aus der Kommunikation mit dem VAR klar rauskommt. Guck sie mal an und also das, ne, das ist, glaube ich, das, worüber sie sich, also das ist ja, wir hören ja immer wieder von Trainern und Sportdirektoren den Tenor, dann soll er sich zumindest nochmal angucken, weil es diese Möglichkeit gibt. Und das ist jetzt eine andere Art der Aufregung, sage ich jetzt mal.
Ja.
Weil es halt die Chance gäbe.
Zumindest noch einmal anschauen, ist auch das, was Benny vielen Frauen auf Tinder hinterhergerufen hat, bevor sie ihn weggewischt haben. Aber da du heute schon versucht hast, Wahnsinn, das Weltregelwerk zu ändern, möchte ich jetzt noch mit Unterstützung von einem Trainer der Bundesliga, mit dem ich gestern Abend noch telefoniert habe, versuchen, das Regelwerk vielleicht nicht zwingend zu verändern, aber vielleicht ein bisschen unterstützend zu verbessern. Denn dieser Trainer, ich habe es nicht mit ihm abgesprochen, deswegen nenne ich jetzt mal seinen Namen nicht, hat von sich aus angeregt, warum denn nicht in den Keller, wie man ja immer noch so schön sagt, zum VAR einen Ex-Profi setzen? Ich finde den Gedanken total interessant, denn es gab ja immer mal die Diskussion, man sollte Ex-Profis zu Schiedsrichtern machen, das ist ein viel zu langwieriger Prozess, wenn sich einer findet und die Ausbildung geht, klar, gerne, aber da gehören halt noch so viele andere Kompetenzen dazu, dass es nicht so leicht dahergesagt ist, aber Ex-Profis, die diese Situation, und wir haben das Thema ja auch häufig schon gehabt, so gut nachempfinden können, ist das eine natürliche Bewegung. Vielleicht ist das nicht mal das beste Beispiel, diese Foul-Situation, aber wir haben es so häufig. Ist das jetzt eine natürliche Handbewegung? Wir können zum Beispiel über Jonas Hofmann reden, der den Elfmeter rausgeholt hat, jetzt will ich nicht lügen, gegen Freiburg, nee, warte mal, genau, Freiburg, Höfler hat das Handspiel begangen, genau sowas. Das ist so ein Fall. Setze neben den VAR einen Ex-Profi, der einfach sein Feedback geben kann, der sagen kann, ist nicht natürlich, ist natürlich, ist ein Foul, ist kein Foul. Was hältst du von der Idee?
Ich bin prinzipiell ein Fan davon. Ich bilde mir auch ein, in einer der Schiri-Podcast-Folgen darüber schon mal gesprochen zu haben. Kann sogar mit Daniel Siebert gewesen sein, weil der selber relativ hoch auch gespielt hat. Zwei Gedanken dazu, so spontan. Erstmal fallen relativ viele Ex-Profis oder immer wieder auch Ex-Profis mit Äußerungen zu bestimmten Sachen auch durch Regelunkenntnis auf. Das ist schon mal Punkt Nummer eins.
Aber Regel, also das ist ja das Gute. Er ist ja im Endeffekt nur für Bewertung des natürlichen Ablaufes oder eben unnatürlichen Ablaufs einer Situation zuständig.
Aber ich glaube halt, also der Tenor wäre ja immer, ja, jeder Ex-Profi hätte das so entschieden. Und ich glaube, das stimmt nicht. Also ich glaube, auch unter den Ex-Profis gäbe es dann noch einen Unterschied, ob da war das ein Offensivspieler, Defensivspieler. Ich glaube, das ist nicht so klar, dass die immer einer Meinung angeblich wären. Und trotzdem will ich das nicht wegwischen, weil ich finde das eigentlich gut, weil es gibt ja neben dem VAR, das war in dem Spiel übrigens Marco Fritz, ja noch einen Assistenten des VAR. Es gibt die Schnittcrew dort, die ganzen Quellen anzapft, die Bilder zeigt, die Kamerawinkel auswählt. Und wenn da noch daneben jetzt Ex-Profi XY säße, oder es reicht ja zum Beispiel an einem Samstagnachmittag, selbst bei 5 Spielen reichen vielleicht auch einfach 2, so die dann halt im Zweifel von Team A, Team B konsultiert werden, kann natürlich dazu führen, dass dann wieder der Check länger dauert. Ja, das ist vielleicht ein möglicher Nachteil. Ich bin trotzdem ein Fan davon, auch mehr ehemalige
Dieter Profis. Eils ist leider gerade mit der Szene in Bielefeld beschäftigt. Er kommt gleich zum Spiel der Münchner.
Genau. Ja. Also, aber ich bin trotzdem Fan davon, Ex-Profis mehr mit ins Schiedsrichterwesen, in welcher Form auch immer, einzubauen. Und man könnte ja zum Beispiel, also als VAR gibt es, glaube ich, keine Altersgrenze, wenn mich nicht alles täuscht. Also das könnte auch ein Ex-Profi sich aneignen. Ja, ja. Es hat natürlich auch schon einen Vorteil, auch darüber habe ich ja mit vielen schon gesprochen, weil du dich auch als VAR in den, der da auf dem Feld im Stadion steht und jetzt gerade zum Beispiel auf dich wartet, hineinversetzen kannst. Ne? Also das hat schon seinen Sinn. Aber prinzipiell bin ich immer für sowas empfänglich, weil diese Kompetenzen kann man einfach noch mehr nutzen. Das stimmt schon, das finde ich auch.
Wir halten fest, es wären Elfmeter gewesen. Es gab keinen und so gewinnen die Bayern am Ende das Spiel, weil sie auch noch das dritte machen. Ich fand auffällig, ich habe es mir extra noch notiert, dass sie relativ viele lange Bälle gegen das Pressing der Dortmunder gerade in der ersten Halbzeit gespielt haben. Aber das hat eben dann auch ausgereicht, weil Dortmund die Fehler gemacht hat. Zagadou beim zweiten, auch noch einige andere Wackler. Da ist das dann okay, ohne dass sie, das wird den Münchnern jetzt wehtun, Villarreal-Fußball gegen das Pressing spielen, nämlich selbstbewusst schnicki-schnacki und dann bist du irgendwann vor dem gegnerischen Kasten. Haben sie dann auch gemacht, aber gefühlt weniger als sonst.
Mhm. Ich habe mir noch aufgeschrieben, der BVB spielt am Dienstag Benefizspiel gegen Dynamo Kiew. Finde ich eine tolle Aktion. Wollte ich noch loswerden an dieser Stelle. Und ich sehe hier gerade im Montagskicker den Artikel über den BVB mit der Überschrift Operation Augenhöhe. Und guck mal hier, da sieht man dann Süle, Schlotterbeck und Adeyemi. Weil wir natürlich, aber gut, das haben wir auch schon in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht nochmal in eine Grundsatzdebatte über, wie kriegen wir die Bundesliga. Wir haben über die Playoffs diese Saison schon gesprochen.
Das machen wir vielleicht mal zum Saisonende oder Auftakt der kommenden Saison. Hat der Schiedling geschrieben?
Glaube ich. Ist ja nicht der Einzige, der sich um den BVB kümmert.
Richtig, wie hier mit dem Podcast, ne?
Ja, genau.
Das schaffen wir auch nicht allein.
Also Glückwunsch an die Bayern. Der BVB hat dann natürlich auch noch das Hinspiel im Hinterkopf habend, als diese ganzen Nummern um Felix Zweier gab, gesagt, ey du, in den beiden Spielen gab es entscheidende Duelle, die jetzt eher nicht für uns liefen. Auch wenn wir das, glaube ich, damals bei Felix Zweier ein bisschen anders gesehen hatten. Es wird nächste Saison wieder auf sie zukommen, den Abstand zu verringern, dass eben vielleicht mal die Bayern nicht am 31. Spieltag, das ist natürlich auch blanker Hohn, ne? Dass du dann auch noch in einem Heimspiel gegen den großen Rivalen ihnen die lange Nase drehen kannst und dann wurde am Ende wieder ein Weißbier nach dem anderen verschüttet. Da blutet mir das Herz. Naja. Glückwunsch!
Glückwunsch nach München. Ernsthaft. Was haben wir denn als nächstes Thema vorbereitet in diesem Podcast?
Du kannst ja auswählen, was du möchtest. Also wir könnten zum Beispiel sprechen über RB Leipzig gegen Union Berlin.
Die Revanche.
Die Wiederauflage des Pokal-Halbfinals. Da der späte Siegtreffer durch Emil Forsberg. Union gewinnt dieses Spiel, spielt eine echt gute erste Halbzeit. Lattentreffer Trimmel, gehen aber nicht in Führung. Das macht dann RB durch Pausen kurz nach Wiederbeginn mit dem allerersten Torschuss. Dann muss Union einen Elfmeter bekommen. Mukiele trifft Gieselmann ganz klar am Knie. Es gab sogar das Review.
Anderer Meinung?
Oh, okay. Mhm. Findest du? Okay.
Da bräuchten wir den Ex-Profi. Mhm. Er spielt klar den Ball. Und dann ist ja nur die Frage, wann spielt er denn den Ball? Ist das im Zuge dieses Ausschlagens oder davor? Und ich glaube, du bewertest es dann mindestens mal unterbewusst als davor. Mhm. Für mich ist das aber noch eine Folge vom Ballspielen.
Mhm. Habe ich tatsächlich anders gesehen.
Ja. Mhm. Also ich kann nachvollziehen, wenn jemand sagt, nee, hat er nichts mit das zu tun, aber ich versuche mal die richtige Formulierung zu finden. Er pendelt quasi aus damit. Denn ansonsten ist die Bewegung ja auch nicht zu erklären. Sie ist für mich nur mit einem Auspendeln, das komisch aussieht, gar keine Frage. Aber sie ist nur mit einem Auspendeln zu erklären. Denn dadurch, dass er den Ball da wegblockt, ist der weit weg vom Gegenspieler. Das heißt also, ein zum Gegner hingehen und vielleicht irgendwie, ich versuche zum Ball und treffe ihn, aber ist da überhaupt gar kein Thema mehr. Das heißt also, für mich ist die Bewegung, die am Ende tatsächlich den Gegenspieler trifft, nur damit zu erklären, dass es ein Auspendeln der Bewegung, die vorher aber ganz klar den Ball gespielt hat, ist. Und darum, finde ich, hat da der Schiedsrichtergespann richtig entschieden.
Gab ja sogar das Review von Daniel Schlager und dann ist er offensichtlich auf deiner Seite gewesen. Ist auch alles.
Aber das wäre ein ganz guter Fall, um einen Ex-Profi wie Alex Schlüter dahin zu stellen und kommt zu sagen, aber, es ist ein Auspendeln.
Ja gut, aber das kommt übrigens dann auch auf die Auswahl des Ex-Profis an. Wenn du da Thomas Heito und wer hatte nochmal den Spitznamen Die Axt hinsetzt, ich immer sagen, das ist ganz natürlich gewesen, diese Grätsche auf das Sprunggelenk des Gegenspielers.
Wir warten noch kurz, was entscheidet Acker Gerhard Schröder?
Lass uns nicht mit Gerhard Schröder anfangen. Es ist auf jeden Fall auch nicht so tragisch, weil Union hat das Spiel am Ende ja trotzdem gedreht durch das Joker-Duo Michel und Behrens, beide eingewechselt. Mhm. Michel macht das 1-1 und legt dann per Hacke, das musst du in dem Moment erstmal schnallen, so wie wir es letztens mit Leimer hatten bei RB, auch bei dem Spiel gegen Dortmund, war das, wo er mit der Hacke aufgelegt hat?
Kannst du noch so leise reden, ich helfe dir nicht.
Auf jeden Fall, also da in dieser Stresssituation im 16er noch zu checken, dass hinter dir noch einer steht und du den einfach da nach hinten legst, wie er das in dem Fall auf Behrens macht und dann drehen die das Spiel auf 2-1 und deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, dass sie den Elfer dann nicht bekommen haben.
Fand beide Aktionen von ihm übrigens toll, auch bei seinem eigenen Treffer, der Laufweg, der dann auch wirklich verdammt schwer zu verteidigen ist, vom zweiten Pfosten dynamisch auf den ersten und nicht nur, dass er da als erster an den Ball kommt, sondern dass er den dann auch so wunderbar mit einem Flugkopfball ins lange Eck netzt. Also ich fand, ja, richtig, richtig gut und hoffe irgendwie für ihn persönlich und ich muss auch sagen, für Union mit der ganzen Geschichte, Kruse muss weg, wer weiß, was jetzt aus Avonie wird, weil man weiß es noch nicht, ne? Irgendwie wäre es schön, wenn der dann jetzt doch ein bisschen mehr die Erwartungen erfüllt, die man ja auch in ihn hatte.
Es ist der logische Ort für Sven Michel, dort zu sein, ne? Das ist einfach, es passt halt einfach, diese Verpflichtung passt halt einfach schon wieder auf so vielen Ebenen. Was hatten wir noch? Wir hatten ein sehr aufregendes Spiel in Freiburg. 3:3. Erinnere dich zurück, das Hinspiel gegen Gladbach war ein 6:0. Und das ganze Spiel über hing nach den letzten Wochen ein Banner der Gladbach-Ultras. Gut sichtbar für alle. Zitat: Kein Kampf, kein Wille, kein Charakter. Ihr seid eine Schande für Stadt und Verein. Das hingen die kompletten 90 Minuten. Und da ist einiges im Argen, weil wir müssen jetzt nicht den ganzen Spielverlauf wiedergeben. Die
strittige Situation, auch da wieder Handelfmeter, Vorelfmeter.
Wobei wir da schon nochmal sagen können, also offensichtlich wurde die Formulierung oder das Wort Stützarm, das findet wohl im Regeltext, findet sich das nicht mehr, sagt Colinas Erben. Aber es wird bei der Auslegung natürlich weiter noch berücksichtigt, weil ja der Sinn sein soll, warte mal, ich habe mir hier sogar irgendwo einen Screenshot gemacht, der Sinn soll ja sein, zu schauen, versucht er damit im Grunde genommen einfach nur einen Fall abzufedern. Ein Spieler berührt den Ball im Fallen mit der Hand oder dem Arm, wobei sich seine Hand, sein Arm dabei zum Abfangen des Sturzes zwischen Körper und Boden befindet und nicht seitlich oder senkrecht vom Körper weggestreckt wird. Und das war in dem Fall für mich ganz klar ein Abstützen in der Grätsche. Ja. Es wurde dann noch darüber versucht, so ein bisschen zu erklären, ja, vielleicht haben die das, weil der dann so schräg, aber es ist ja egal, wie er sich abstützt. Er versucht sich ja mit dem Arm abzustützen und ist in der Bewegung. Also natürlicher geht es da nicht.
Ja, und das ist sogar eine Szene, bei der es hilft, dass man die Superzeitlupen hat, denn man sieht, dass er diese Grätsche und die dazugehörende Abstützbewegung sogar schon einleitet. Also selbst diese Abstützbewegung, als der Ball von außen von Hofmann noch gar nicht in die Mitte gespielt wurde. Also er kann in dem Moment noch nicht mal annähernd damit rechnen, dass der da in Richtung Arm kommen könnte. Und da hat er diese Position schon eingenommen. Also das war für mich eine ziemlich eklatante Fehlentscheidung.
Ja. Am Ende trotz alledem, bei all den Toren, die dann fallen, also Gladbach führt 2:0, das Spiel steht dann 3:2, wieder auch ein Standardtreffer Freiburg. Lars Stindl sichert der Borussia am Ende einen unverdienten Punktgewinn nach der zweiten Halbzeit, rennt in die Kurve, aber auch da keine Riesenreaktion von den mitgereisten Gladbachern. Es gibt gerade einen ganz großen Abgrund, der sich da auftut zwischen den Anhängern und dieser Mannschaft, der sich in diesem Banner natürlich dann auch zeigt. Wir werden gleich auch noch über die Hertha sprechen, wo auch eine Kluft ist zwischen Anhängern und Verein. Das ist gerade, es ist kompliziert, ist der Beziehungsstatus im Moment in mehreren Fanlagern.
Ja, komm, dann schließen wir doch ruhig die Hertha an, auch wenn wir da an den Sonntag springen. Ja. Gestern wahnsinnig wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt, direktes Duell zwischen Hertha und Stuttgart. Es ging tatsächlich mit der Geschichte los und so haben wir ja auch die Sendung aufgemacht und wir wussten später dann spätestens auch warum. Es war das erste Spiel, das erste Heimspiel der Herthaner nach den Szenen, die wir erlebt haben nach dem Derby gegen Union. Nämlich, dass die Ultras aufgefordert haben, dass die Spieler doch gefälligst ihre Trikots niederlegen sollen. Und nun waren sie also wieder in diesem Stadion und ich habe mir selber die Frage gestellt, wie wird die Unterstützung sein? Denn du konntest dir bei einer Sache sicher sein, die mitgereisten VfB-Anhänger, die werden ihr Team nach vorne peitschen. Die Unterstützung im eigenen Stadion war zuletzt ja immer ein absolutes Faustpfand für den VfB und so war es dann tatsächlich auch während der 90 Minuten aus Gästesicht. Und die Frage war eben, und für mich wäre sie dann auch entscheidend im negativen Sinne gewesen, wird das von Hertha genauso kommen? Man muss festhalten, und das war von Spielbeginn eigentlich sogar die Minuten davor, anzumerken, die Unterstützung war komplett da. Und zwar, das hat Freddy Bobic im Interview bei uns auch gesagt, natürlich auch nicht reduziert auf diese Gruppe der Ultras, die da in der, ist die Ostkurve, ne, die da in der Kurve stehen, sondern eben insgesamt, das waren über 50.000 da, 55.000 glaube ich.
Viele Freikarten haben die auch.
Genau, da haben sie.
Hauptsache voll.
Genau, haben sie ein bisschen was überlegt, aber ist ja dann in dem Sinne auch nachvollziehbar, denn die Stimmung war richtig, richtig gut, hat neutral gesehen auch extrem Spaß gemacht, da zu sein und sich das anzuschauen. Auf dem Platz war allerdings in den ersten 20 Minuten nur eine Mannschaft so richtig anwesend. Und das hat mich krass überrascht. Also wenn wir gesagt haben, bei Mainz-Wolfsburg, Wolfsburg-Mainz war überraschend, dass die Mainzer nicht so präsent waren. Stuttgart war einfach nicht da. Sven Mislintat war, man konnte schon sagen, am Boden zerstört, als er nach dem Spiel bei unserem Mikro stand und sagen musste, erklären musste, dass das einfach nicht der VfB gewesen ist. Und es war halt nicht irgendein Spiel. Es ist eben leider nicht abzuhaken mit manchmal hast du so einen Abend, sondern es war das Spiel, das entscheidende, vielleicht entscheidende Spiel. Jetzt ist natürlich noch Chancen da, aber es war ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und da dann das Urteil fällen zu müssen, in den ersten 20, 30 Minuten waren wir nicht da, das ist schon hart.
Das Zitat fand ich sehr stark. Das sind nicht wir. hat er mehrfach bei dir da am Mikro gesagt. Die Erkenntnis, die dann auch zur Führung führt von Hertha BSC, Marvin Plattenhardts Flankenbälle sind einfach ein Pfund, mit dem die Hertha wuchern kann. Sie haben ihn vermisst, als er nicht zur Verfügung stand. Da haben nämlich genau diese Bälle gefehlt. Er schlägt nämlich diese Flanke vor dem 1:0 auf ausgerechnet Davy Selke, der per Direktabnahme trifft. Dann geht die Fahne hoch. Er hat schon gejubelt und macht einfach den Torjubel dann komplett nochmal. Da habe ich übrigens, jetzt wo du vorhin schon die Steilvorlage gegeben hast, Freitag kommt die nächste Folge Mensch Schiri mit Benjamin Brandt, da haben wir auch darüber gesprochen. Ich habe ihn nämlich nochmal konfrontiert damit, dass ich gesagt habe, lasst einfach die Fahne unten nach Toren. Das killt die Emotionen. Und Selke hat sich einfach gedacht, okay, jetzt steht's fest, jetzt mache ich nochmal das komplette Programm. Steht ja auch immer wieder auch in der Kritik, ne? Macht dann dieses ganz wichtige 1-0. Sag kurz, wie war es beim VfB dann nach dem Seitenwechsel?
Ja, wir können sogar noch vorm Seitenwechsel was Entscheidendes ansprechen, denn es hat eine komplette Systemumstellung gegeben nach gut 20 Minuten. Was war dem vorausgegangen? Die Überlegung von Pellegrino Materazzo, dass er Waldemar Anton auf die 6 stellt, beziehungsweise auf der Position behält. Da hat er gegen Mainz in der Vorwoche auch schon gespielt als gelernter Innenverteidiger. Und die Idee war, dass er die Kreise von Kevin-Prince Boateng, der wieder von Felix Magath auf diese Zehnerposition als Leitwolf gestellt wurde, einkreist, einengt. Und auf dem Papier hat das auch erstmal Sinn ergeben, weil ein Waldemar Anton ein zweikampfstarker Typ ist, vielleicht nicht der kleine, wendige, quirlige Sechser, den brauchst du aber gegen den Kevin-Prince Boateng dieser Zeit auch nicht mehr. Das Problem war, dass du dadurch aber mit einer Viererkette gespielt hast, die genau solche Flankenbälle wie den von Plattenhardt zu viel zugelassen hat. Darum hat er dann umgestellt auf Dreierkette oder eben dann in der Rückwärtsbewegung Fünferkette. Man konnte die Außen besser zumachen, es war eben nur dann schon zu spät. Mhm. Also zu spät in dem Sinne, dass man zwar besseren Fußball gespielt hat, auch nach dem Seitenwechsel. Darauf wolltest du hinaus. Da hat auch Felix Magath dann sehr ehrlich gesagt, das war eigentlich nicht der Plan, dass wir dann das Kommando komplett abgeben. Aber das Stuttgarter Problem bleibt eben, dass sie immer wieder schöne Aktionen haben. Man muss dazu sagen, mit Marmoush war auch ein wichtiger 1-gegen-1-Spieler nicht mit dabei, verletzungsbedingt. Aber sie erspielen sich erstmal zu wenig Chancen und dann sind sie eben auch keine kaltschnäuzige Truppe. Da ist dann vielleicht auch so ein bisschen das Alter ein Punkt. Sie sind eben jung und unerfahren und vergeben dann von den nicht ganz so vielen Hochkarätigen auch die meisten.
XG-Wert, X-Goal-Wert, Expected Goals, also Tore erwartet 0,8 übers komplette Spiel vom VfB Stuttgart. Belfodil macht in der Nachspielzeit das 2:0 noch. Und die Hertha gewinnt ein extrem wichtiges Spiel und feiert nach der Partie, aber nicht in der Kurve.
Genau, das ist dann das Interessante nach dem Abpfiff gewesen, dass wir waren in der Nähe der Kurve platziert, haben da unsere Moderation gemacht und die Interviews geführt. Es haben auch einige aus der Kurve angestimmt, wir wollen die Mannschaft sehen, aber die Mannschaft kam nicht und die Begründung gab es dann von Keeper Lotka bei uns am Mikrofon. Das Team hat beschlossen, nach dem, was da gegen Union passiert ist, erstmal nicht zu den Fans zu gehen. Übrigens was anderes, als es die Stuttgart getan haben, denn, und das ist schon ein harter Gang, glaube ich, die sind zur Kurve Auswärtsblock gegangen und mussten sich da natürlich dann auch einiges anhören. Da hat unter anderem Sven Mislintat dann auch gesagt, er kann natürlich die Enttäuschung verstehen. Umso wichtiger, dass sie dann jetzt im nächsten Spiel gegen Wolfsburg wieder hinter der Mannschaft stehen. Aber wie gesagt, Lotka sagt ganz, ganz klar, wir gehen da jetzt erstmal nicht hin, denn das, was gegen Union nach dem Spiel gegen Union passiert ist, das war so nicht in Ordnung.
Es sollte trotzdem nicht die Quintessenz daraus entstehen, dass jetzt, nachdem man die Trikots zurückgefordert hat, man die so an der Ehre gekitzelt hat, dass das ein probates Mittel ist übrigens. Ne? Also ja, offensichtlich haben die sich jetzt gesagt, okay, euch Dullis zeigen wir das jetzt mal und wir spielen dann halt jetzt aber für uns, um auch uns was zu beweisen, angespornt von Felix Magath, der da offensichtlich...
Ich glaube, da gibt es dann tatsächlich auch Parallelen Richtung Gladbach.
Ja, genau.
So erschien mir das, was Lars Stindl da zumindest Richtung Kurve angedeutet hat, eben auch. Also es war eine Trotzreaktion, ja, aber ja, schwierig zu interpretieren. Ich würde gerne, weil du Felix Magath jetzt erwähnt hast, eine Sache noch mitgeben. Hast du dir mal die Aufstellung genau angeschaut? Also es ist schon krass, was der da jetzt reinbringt. Das war ja vorher schon, ich meine, Pal Dardai, Typhoon Korkut waren seine Vorgänger, jetzt auch keine Mannschaft, die mit total wirbelndem Offensivfußball geglänzt hat. Aber wenn du dir jetzt alleine mal das Mittelfeld anschaust, also Viererkette sowieso, dann Doppelsechs, Askasiba und Toussaint, zwei Arbeiter, Boateng als Zehner, ja, hauptsächlich jetzt ein Mentalitätsspieler, da tritt man ihm nicht mit zu nah. Und dann hast du normalerweise noch zwei Außen, die was machen, was die können, sag ich gleich, und dann eben natürlich einen Mittelstürmer. Den hast du mit Selke, da ist ein klassischer Neuner drin, aber Magath setzt auf Außen Serdar und Darida ein. Und das ist schon verdammt defensiv gedacht. Ne? Das sind zwei Spieler, Serdar kann Offensivakzente setzen, gar keine Frage, hat er auch ein tolles Hackentor gemacht, zuletzt beim wichtigen Sieg davor gegen Augsburg, aber Darida ist natürlich auch ein kompletter Arbeiter, der da im Moment auf der offensiven Außenposition eingesetzt wird. Da weißt du schon, in welche Richtung man denkt. Aber es funktioniert.
Komm, wenn wir gerade beim Thema Felix Magath sind und ich schon hier bin, nimm mich mal an die Hand und zeig mir mal diesen ominösen Keller, von dem ich sonst immer nur aus der Ferne höre.
Das kann ich mir nicht mehr vorstellen, ne? Ja. Dann pass auf, er ist... Normalerweise gehe ich hier alleine lang, weil...
Wo müssen wir raus?
Da. Wir sind ein bisschen schmaler.
Es sind ja dann, mehrere Türen in diverse Flügel hier.
Ja, und hier, wenn... Ja, also ich stelle dann eigentlich hier immer nur das Essen ab und klopfe einmal.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Felix Magath feierte am Sonntag beim 2:0 Heimsieg gegen den VfB Stuttgart nicht nur einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg, nein, er schrieb auch Bundesliga-Historie. Der 68-Jährige bestritt sein sage und schreibe 500. Bundesligaspiel als Trainer. Er ist damit der 7. Cheftrainer, der diese magische Marke erreicht hat. Gegen Stuttgart feierte er in seinem Jubiläumsspiel seinen insgesamt 234. Sieg in der Bundesliga. Er zog damit bei den meisten Bundesligasiegen als Trainer an Hennes Weisweiler vorbei und steht nun auf Platz 6 der ewigen Bestenliste. Zum Einzug in die Top 5 fehlt ihm damit nur noch ein Sieg, um mit Thomas Schaaf gleichzuziehen. Genau diese Siegermentalität und auch Erfahrung von Felix Magath scheinen sich nun auch bei der Hertha bemerkbar zu machen. In den 5 Spielen seit der Verpflichtung von Felix Magath hat die Hertha 9 Punkte geholt. Das sind genauso viele wie in den 13 Spielen unter Vorgänger Taifun Korkut. Dabei geholfen haben mal wieder die typischen Magath-Tugenden. Kein Team lief seit dem Dienstantritt von Magath mehr Kilometer pro Spiel als die Hertha. Im Schnitt über 118 Kilometer. Zudem hatte kein Team seit der Magath-Übernahme mehr Sprints gegen den Ball als die Herthaner. Zum Vergleich, in den 26 Spielen vor Magath lag die Hertha im Ligavergleich hier nur auf Rang 14. Mit einem Sieg in Bielefeld am Samstag kann die Hertha dann auch endgültig den direkten Abstieg verhindern. Tipico allerdings sieht die Berliner mit einer 2,8er-Quote als leichten Außenseiter in diesem Spiel.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Hast du ihm da jetzt wirklich Blumen hingestellt?
Ja, dass das hier auch mal ein bisschen schön hat. Das ist ja trostlos.
Also, ja, darf sich jetzt aber auch nicht zu sehr dran gewöhnen. Ich frage mich derweil, ob man tatsächlich so viel Effekt als Trainer haben kann, dass die Mannschaft mehr läuft. Also ich meine, der kann die ja jetzt nicht dahin trainiert haben. Das muss ja irgendeine psychologische Geschichte sein, dass die sagen, okay, ich laufe jetzt einfach noch mal mehr als früher.
Vielleicht macht das ja auch auf eine ganz clevere Art und Weise und sagt, wenn ihr am kommenden Wochenende diese Marke knackt, dann habt ihr unter der Woche 2 Konditionseinheiten weniger oder so. Also vielleicht droht er mit ganz unangenehmen Trainingsmethoden.
Dass er aufschreibt, also es wird auf jeden Fall über die Woche, es werden 100 Kilometer von euch verlangt und ihr könnt halt überlegen, wie viel ihr davon schon am Wochenende lauft.
Genau.
Dann wird es weniger unter der Woche.
Genau. Ja. Könnte ich mir vorstellen bei dem Fuchs.
Ja, dann habe ich es verstanden.
Im Tabellenkeller hat sich ja noch mehr getan. Wir können faktisch, würde ich sagen, dem FC Augsburg zum Klassenerhalt gratulieren. Bei +7 auf Stuttgart und das bessere Torverhältnis. Respekt FCA, die haben sich wirklich hinten raus da wieder rausgerobbt, schlagen den VfL Bochum mit 2:0. Also da brennt doch nichts mehr an.
Nee, haben auch ein bisschen von Fehlern des VfL profitiert, aber ja, ich glaube auch nicht mehr dran. Also wir können sagen, Wolfsburg hat es geschafft. Ich würde noch nicht den kompletten Haken bei Augsburg dran machen, aber also eben nicht faktisch, sondern theoretisch soll es das gewesen sein, gerade weil du jetzt auch ein Duell Hertha gegen Bielefeld hast. Also die können jetzt auch gar nicht alle punkten, weil sie sich eben auch gegenseitig noch Punkte nehmen. Ich glaube, es läuft jetzt dann tatsächlich auf diese 3 Mannschaften raus, die ja im Endeffekt diese 3 unterschiedlichen Positionen belegen, im Sinne von einer steigt direkt ab, einer Relegation, einer wird direkt die Klasse halten. Das wollen wir nicht vergessen, führt, das wissen wir jetzt auch seit diesem Spieltag, wird definitiv die Liga wieder in Richtung Liga 2 verlassen.
Gut, an den Gedanken konnte man sich ja länger gewöhnen. Da ist jetzt die Frage, was passiert mit Stefan Leitl. Werden wir mal gucken, wie die sich dann aufstellen in der kommenden Saison, dann wieder in der zweiten Liga. Und Wir haben es schon angekündigt, wir gucken jetzt nochmal auf den vorletzten etwas intensiver, auf Arminia Bielefeld. Da hat sich einiges getan seit der letzten Woche, seitdem wir das letzte Mal uns bei euch gemeldet haben. Michael Richter ist da der Experte. Ich würde auch vorschlagen, dass wir mit ihm zusammen mal so ein bisschen uns darin versuchen, mal zu sagen, wer steigt denn nun wirklich direkt ab und wer geht in die Relegation?
Ist okay, du musst dir die Themen. Es ist mal wieder Zeit, über die Arminia zu reden. Es hat sich was getan in Bielefeld und der Mann, der uns auf den neuesten Stand bringen kann, heißt Michael Richter. Ist uns jetzt zugeschaltet. Michael, grüß dich.
Grüß dich auch. Hallo.
Also vielleicht fangen wir mal, erstmal schön, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, vielleicht fangen wir mal an mit dem, was direkt nach unserer letzten Folge passiert ist. Das machen die ja immer absichtlich so, die Manager und Trainer dieser Welt oder zumindest mal dieser Bundesliga. Frank Kramer ist entlassen worden. Das Ganze in der Schlussphase der Saison und ich habe so ein bisschen ein Murmeltiergefühl gehabt, weil es sich erstmal für mich sehr ähnlich angefühlt hat, wie damals, als Uwe Neuhaus Richtung Saisonende entlassen wurde und ich gedacht habe, ist das jetzt nötig? Hat es wirklich an dem gelegen? Michael, war das jetzt nötig? Hat es an Frank Kramer gelegen?
Ja, also es war schon ein bisschen überraschender Zeitpunkt, glaube ich, für uns alle. Es gab den einen oder anderen Zeitpunkt, wo man hätte sagen können, jetzt müssen sie doch was tun, aber das haben sie dann halt nicht gemacht. Es ist ein Stück weit zu erklären, weil ich glaube, sie hatten ziemlich große Hoffnung, auch mit Frank Kramer das Ruder noch rumreißen zu können, aber letztendlich hatten sie eine sehr, sehr schlechte Phase in den vergangenen Wochen, die Bielefelder haben nur einen Punkt geholt aus 7 Spielen, jetzt sind es 8 mit dem vom vergangenen Wochenende zum ersten Mal ohne Kramer auch und dann greifen dann irgendwann auch diese normalen Mechanismen irgendwann eben halt in Bielefeld ein bisschen später als anderswo, wo die Zündschnur ein bisschen kürzer ist, aber es ist schon, wie du sagst, es war letztes Jahr ein bisschen überraschend zu dem Zeitpunkt, dass Uwe Neuhaus, der langjährige oder der große Erfolgstrainer und Aufstiegstrainer, dann seine Koffer packen musste. Und jetzt ist es so ähnlich mit Frank Kramer gelaufen. Aber sportlich und wenn man so ein bisschen hinter die Fassade guckt, auch durchaus nachvollziehbar, das muss man auch klar sagen.
Dann auch nachvollziehbar für dich, dass sie keinen externen Feuerwehrmann geholt haben, sondern mit Marco Kostmann einen quasi befördert, der eigentlich Torwarttrainer ist. Das ist ja auch nicht sonderlich üblich.
Es ist ein bisschen nachvollziehbar, weil der Marco Kostmann jetzt nicht nur in Anführungsstrichen der Torwarttrainer gewesen ist, der den Keepern so ein bisschen die Bälle zuspielt, sondern das ist schon eine Institution in Bielefeld. Der ist seit 2011 mit kurzer Unterbrechung, da war mal 2 Jahre beim Hamburger SV, ist er immer in Bielefeld gewesen und hat natürlich, wenn man die Historie des Vereins so ein bisschen erkennt, hat alle Aufs und Abs miterlebt, die es in diesen Jahren gegeben hat. Von der dritten Liga über die zweite Liga, wieder zurück dritte Liga bis hoch in die erste Liga hat er alles miterlebt. Er hat also diese DNA, diese typische, die typischen Dinge in Bielefeld hat er jetzt auch seit vielen Jahren miterlebt. Er kennt den Kader in- und auswendig, ist bei den Spielern auch weitgehend anerkannt und kennt also diese ganzen Strukturen und diese ganzen Mechanismen und musste sich jetzt, was das angeht, nicht groß reinarbeiten. Das ist der große Vorteil von Marco Kostmann, mal ganz abgesehen davon, dass er ein ganz feiner und auch ein sehr erfahrener, einfühlsamer und empathischer Mensch ist, der jetzt den Job übernehmen durfte. Und ich glaube, auf der anderen Seite, um der Wahrheit die Ehre zu geben, es gab auch nicht die ganz große Auswahl an externen Leuten, die jetzt bereit waren, diese doch sehr, sehr schwierige Mission in Bielefeld zu übernehmen, ohne Gefahr zu laufen, sich da mit ihren eigenen Namen zu ruinieren in den 4 Spielen. Also da gab es ja so zumindest gerüchteweise, vielleicht ist sogar ein bisschen mehr dran gewesen, dass sie auch beim berühmten Feuerwehrmann Friedhelm Funkel angeklopft haben und der auch relativ schnell abgewunken hat. Und so ging es wohl mit dem einen oder anderen Kandidaten möglicherweise auch. Ja, und beides zusammengenommen führte letztendlich zu dieser Lösung Marco Kostmann, der ja mit Michael Henke zumindest noch einen erfahrenen weiteren Trainer jetzt an die Seite gestellt bekommen hat als Assistenten. Und für mich ist das eine sehr praktikable, eine sehr pragmatische und auch eine sehr sinnvolle Lösung gewesen. Also da, finde ich, haben die Bielefelder da ganz gut entschieden.
Das Ganze in der Konstellation jetzt erstmals am Rasen beim Spiel gegen Köln. Hast du schon Veränderungen sehen können?
Also es war ja schon so ein bisschen, hatte sich das angedeutet in der Woche zuvor, als es zu Hause gegen Bayern München ging, noch unter der Regie von Frank Kramer, dass die Mannschaft zumindest versucht hat, nach außen mit ihrer Körpersprache, mit ihrer Einstellung, mit der Art und Weise, wie sie in so ein Spiel geht, wieder zu zeigen, wir leben noch. Also diese ganzen Abwehrmechanismen, die in den Spielen davor gar nicht mehr zu sehen waren, dass sich da jemand gegen den drohenden Abstieg wehrt, die waren dann ja wieder zu erkennen. Jetzt ist das gegen Bayern, glaube ich, nicht das große große Kunststück gewesen, weil was außer diesem Kampfgeist und diesem Widerstand willst du gegen so eine Mannschaft in die Waagschale werfen? In Köln war es jetzt so, dass sich das eigentlich bestätigt hat und dass sie eigentlich von ihrem ganzen Erscheinungsbild sich gut verkauft haben. Es ging natürlich dann mit dem 0:1 in der dritten Minute richtig blöd los. Und das war ja auch das, was dann am Ende Marco Kostmann kritisiert hat, dass sie einen ordentlichen Auftritt, der unterm Strich vielleicht sogar zu was Zählwarm gereicht hätte, mit den Fehlern, die dann zu den Gegentoren, das zweite, da sah es ja nicht viel besser aus, das 2:0, und sich damit kaputt gemacht haben. Und das ist eigentlich das Ärgerliche. Ansonsten, denke ich, haben sie abgerufen, was sie abrufen können. Und da hat sicherlich Marco Kostmann mit seinen Gesprächen, mit seinem Training, mit dem, was er der Mannschaft geben konnte in den 3 Tagen bis zum Spiel, hat er schon ganz gute Arbeit geleistet, ja.
Also die Arminia verkauft sich gut. Besser verkauft hat an dem Tag nur Anthony Modest, nämlich seinen eigenen Kaffee. Würdest du sagen, dass die Offensive aber weiterhin das große Problem ist bei Bielefeld?
Ja, selbstverständlich. Also da reicht ein Blick in die Statistik, wenn man sieht, dass sie jetzt, glaube ich, 24 Tore geschossen haben in 31 Spielen. Das ist natürlich eine Quote, die noch einigermaßen haltbar ist. Ich habe mal nachgeschaut, sie haben auch im letzten Jahr, als sie den Klassenerhalt geschafft haben, am Ende 26 Tore geschossen.
Ah, das ist interessant.
Aber sie haben dann, ja, das ist also gar nicht mal so viel mehr gewesen dann am Ende und vielleicht wird es dieses Jahr sogar noch mehr als im letzten Jahr, aber sie kriegen einfach einfach die Deckung nicht mehr so geschlossen, wie es halt im letzten Jahr war, wo es dann knappe Siege waren, wo sie halt mit vielen, mit einer sehr guten, kompakten Defensive die Spiele dann über die Bühne gebracht haben. Das ist dieses Jahr so ein bisschen weg, auch jetzt am Wochenende ja wieder zu sehen. Da passieren dann doch die Fehler. Und wenn du dann vorne nicht in der Lage bist, mal so 2-3 Tore die Sicherheit geben würden, vorzulegen oder zu fabrizieren, dann ist natürlich jeder Fehler fast hinten schon gleichbedeutend mit einem Punktverlust zumindest oder vielleicht sogar mit einer Niederlage. Und das ist einfach in dieser Saison zu häufig passiert. Da musst du, wenn du vorne schon relativ dünn besetzt bist, was Leute angeht, die Tore schießen können, oder wenn du von der Spielanlage her nicht in der Lage bist, ein druckvolles Spiel aufzuziehen, was dann auch in Tore mündet, dann musst du hinten sicher stehen. Und diese Kombination haben sie in Bielefeld unterm Strich bisher nicht ausreichend hingekriegt, das muss man klar sagen.
Die vielen Gegentore und vor allem die vielen Niederlagen in den letzten Wochen haben dazu geführt, dass sich Stefan Ortega nach dem Köln-Spiel sehr emotional geäußert hat. Zitat: Ich könnte einfach nur kotzen, mir geht's gerade nicht gut, mir geht's schon länger nicht gut. Es kamen noch mehr solche Äußerungen in der Richtung. Das ist ein Einblick in ein Innenleben eines Profis, was man sonst nicht so häufig bekommt. Warst du überrascht davon? Ist er bekannt dafür, auch solche Dinge mal öffentlich zu teilen? Und vor allem, was sagen diese Aussagen über die Restchancen der Bielefelder auf den Klassenerhalt?
Also ich glaube, dass der Stefan Ortega Moreno da mal gerade sein Herz ausgeschüttet hat nach so einem Spiel in Köln. Und das, finde ich, macht ihn zu einem sehr authentischen Menschen und auch zu einem guten Profi, denn der lebt wirklich diese ganze Geschichte da in Bielefeld. Der fühlt sich, glaube ich, inzwischen als Bielefelder, ist seit ewigen Zeiten da und ist auch ähnlich wie Marco Kostmann, der ja als Torwarttrainer auch so ein bisschen sein Ziehvater ist, ist bei dieser Mannschaft oder in diesem Verein durch dick und dünn gegangen, durch alle Ligen gegangen, ist jetzt oben angekommen und sieht damit da auch so ein bisschen sein Lebenswerk und seine Karriere wirklich, sein Lebenswerk verwirklicht und seine Karriere auf dem Zenit in Bielefeld Bundesliga spielen zu dürfen. Und das geht jetzt sehenden Auges so ein bisschen den Bach runter und dann auch noch durch so wirklich ärgerliche Fehler. Er hat ja wieder eine gute Leistung gebracht. Er gehört ja zu den absoluten Leistungsträgern. Und trotzdem ist es am Samstag dann wieder den Bach runtergegangen. Und dann weiß man ja, selbst wenn man Sport getrieben hat und mit einem gewissen Engagement dabei gewesen ist, dann geht der Adrenalinspiegel runter und dann kommen solche Aussagen, die wirklich sehr authentisch wirkten, dass er leer ist und im Moment auch gar nicht an das nächste Spiel denken konnte. In dem Zusammenhang sind diese Aussagen ja gefallen. Und der hat jetzt mit Sicherheit die letzten Tage und Stunden gebraucht, um da wieder runterzukommen und sich jetzt wieder neu hochzufahren, wenn die Trainingswoche morgen wieder losgeht, um sich dann aber auch wieder top zu fokussieren auf das Spiel gegen Hertha BSC am Samstag. Da mache ich mir bei ihm gar keine Sorgen. Also das ist einer, der lebt wirklich Arminia und der leidet Arminia auch. Und ja, davon hätte man eigentlich ein paar mehr Typen vielleicht gebrauchen können. Und dann wäre es in Bielefeld vielleicht nicht so gekommen, wie es jetzt zu kommen droht.
Wenn man jetzt versucht, Hoffnung zu schöpfen, nach vorne zu schauen, du hast es angesprochen, dann ist da erstmal das enorm wichtige Spiel gegen die Hertha, dann ist das Spiel gegen Bochum angesagt und dann am Ende zu Hause nochmal gegen Leipzig. Was würdet ihr sagen? Im Moment sind es 2 Punkte Rückstand auf den VfB auf der 16. So 6 Punkte braucht es wahrscheinlich?
6 Punkte Minimum, glaube ich, um im Rennen zu bleiben. Mhm. Ja, was würdet ihr sagen?
Also ich habe es gerade mal so überschlagen. Das
wage ich nicht dran zu denken.
Nee, ich glaube, das wäre auch zu viel. Aber also wenn ich mir das jetzt so, ich meine, es ist natürlich spekulativ, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt gerade so überlege, davor die Hertha mit 32 und Augsburg hat natürlich einen Befreiungsschlag jetzt geschafft. Aber ich glaube, 6 Punkte, man muss jetzt gucken, was hat Stuttgart noch, was hat Hertha noch.
Ja, ich habe es offen. Also lass uns mal Hertha ausklammern. Lass erstmal nur gucken, weil das ist ja das aus Bielefelder Sicht nächste Ziel, was vielleicht noch möglich ist oder realistischer ist, eine Relegation.
Aber du kannst dir die Hertha jetzt runterziehen mit dem Spiel.
Die kannst du runterziehen, absolut, aber wenn wir jetzt nur mal diesen Platz vor ihnen anschauen, der VfB Stuttgart spielt jetzt zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, das ist eine der größten Wundertüten der Liga, dann spielen sie beim FC Bayern und dann spielt der VfB Stuttgart zu Hause gegen den ersten FC Köln, der noch in die Champions League will, in Anführungsstrichen, aber der noch international der spielen möchte.
Irgendwie auch noch deutscher Meister.
Also Michael, wenn wir das jetzt mit reinnehmen, glaube ich, bin ich auf jeden Fall mal bei deiner Rechnung und wenn ich dann alles zusammennehme, ich habe in dieser Saison schon sehr viele, sehr schlechte Prognosen abgegeben, das muss man dazu sagen, das mache ich aber auch schon seit Jahren, dann weiß ich nicht, da bin ich nicht sehr optimistisch bei der Arminia, muss ich ehrlich sein.
Ja, zu Recht, zumal ja wirklich auch jetzt gar nichts mehr schiefgehen darf eigentlich. Selbst Samir Arabi sprach ja davon, dass es 6 Punkte sein müssen, eigentlich sogar 9, wenn man wirklich richtig, richtig dick dabei bleiben möchte. Hertha ist jetzt enteilt, auch durch den Sieg natürlich gegen Stuttgart ein bisschen. Man kann sie wieder ein bisschen ranholen, aber sie haben dann in der Woche drauf, glaube ich, ein Heimspiel gegen Mainz. Ich habe die Mainzer am Freitagabend in Wolfsburg gesehen. Da haben sie mir nicht so richtig den Eindruck vermitteln können, als ob sie vielleicht in Berlin gegen wirklich dann ja auch durch Felix Magath sicherlich topmotivierte Berliner, gegen die nochmal bestehen zu können, wenn es für Hertha dann in dem Spiel möglicherweise nach einer Niederlage in Bielefeld um die Wurst ginge. Also Hertha, denke ich mal, ist durch diesen Sieg ziemlich gut raus, sodass sich eigentlich alles auf diesen Zweikampf zwischen Stuttgart und Arminia kaprizieren wird. Und da liegt es halt nicht mehr in Arminias Hand. Sie können jetzt sicherlich Hertha zu Hause schlagen. Stuttgart hat zugleich die Wolfsburger zu Hause. Die Wolfsburger sind ja so eine bisschen Wundertüte. Am Freitag waren sie sehr stark und davor aber in den Auswärtsspielen auch gegen abstiegsgefährdete Gegner, wenn ich vor ein paar Wochen das Spiel in Augsburg bei euch gesehen habe. Da waren sie sehr, sehr blutleer und das droht immer wieder und dann glaube ich, dass auch die Stuttgarter eine gute Chance haben, zu Hause gegen Wolfsburg was zu machen und dann nützt selbst vielleicht so ein Sieg gegen Hertha für Arminia am Wochenende nur noch insofern was, dass sie das Ganze noch ein bisschen rauszögern. Dann haben sie allerdings mit dem Spiel in Bochum, das ist immer so ein Westfalen-Derby, da ist alles möglich, da haben sie auch schon öfter mal in Bochum auch ganz gut gepunktet, haben sie gute Aussichten. Ja, und vom Papier her das letzte Heimspiel gegen Leipzig, das ist super schwer, wenn man sich die Tabelle anguckt, aber die Leipziger, das ist genauso in dem Bereich, wo die möglicherweise in ihren Endspielen stehen, also im DFB-Pokal und vielleicht auch noch in der Europa League. Mhm. Und da wird niemand im Leipziger Kader große Lust haben, in Bielefeld wirklich so ans Maximum zu gehen, dass er sich vielleicht droht zu verletzen und in einem so einem Finalspiel auszufallen. Immer noch groß genug die Klasse bei RB dann, um auch so ein Spiel dann bestreiten zu können. Aber ihr wisst ja, wie es ist, wenn es dann wirklich um die Wurst geht und da kommt so ein Gegner und man könnte sich vielleicht wehtun, dann fehlen vielleicht so diese paar Prozent. Und das wäre dann nochmal die Chance für Arminia am letzten Spieltag zu Hause doch noch das Unmögliche möglich zu machen. Aber das ist eigentlich keine kühle Rechnerei, sondern eher bestenfalls Träumerei mit einem sehr stark gefärbten ostwestfälischen Blick.
Wir wollten ja Hoffnung machen.
Ja, genau. Wie würde Alex Schlüter jetzt an dieser Stelle sagen, wir behalten das für euch, dann macht er mal eine Kunstpause im Auge. Und genau das tun wir. Ja. Michael Richter zu Arminia Bielefeld. Vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Bis bald.
Sehr gerne. Danke euch. Macht's gut.
Haben wir jetzt irgendwas über Frankfurt gegen Hoffenheim gesagt? Nee, ne?
Nein.
Spielen 2-2, aber man wird uns auch mal verzeihen, wenn wir über Hoffenheim, ich glaube, das war die Mannschaft, über die ich fast das meiste gesagt habe, in dieser Saison nicht reden. Und ich glaube, über Frankfurt werden wir in dieser Saison noch reden.
Das würde ich auch mal denken. Wir haben auch Leverkusen ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, dass die deutlich gewinnen dann gegen Fürth.
Bleibt übrigens spannend, gerade nach der Niederlage von Leipzig da oben, was die Champions-League-Qualifikation angeht.
Und Köln, ja, 3-1, wir haben es gerade aus Bielefelder Sicht gesagt. Also dieser Kaffee-Torjubel von Modest, da komme ich immer noch nicht drauf klar, das muss ich ehrlich sagen. Aber auch da, wie ist denn da jetzt? Das ist ein Punkt auf Union und Platz 6. Naja. Nee, komm. Das war der Spieltag, würde ich vorschlagen. Und das war Kicker-Meets-Saison für diese Woche. Ne? Vielen Dank an Bo Svensson. Schickt gerne von Spiel zu Spiel denken Alternativen. Wir sind da offen, in jedwede Richtung. Was hattest du nochmal gesagt? Das war ja wirklich...
Die Gans marschiert nicht allein.
Ja, genau. Ich halte es da eher mit dem Nagel. Das war's von uns. Nächste Woche sind wir wieder da.
Macht's gut.
Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.